Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute über den Boom beim Bitcoin, über die Dimensionen des Kryptokosmos. Ist jetzt tatsächlich eine neue Zeitrechnung angebrochen? Kann man der digitalen Währung tatsächlich endgültig vertrauen? Unsere Gäste sind Kenner der ersten Stunde. Sie studieren den Bitcoin, sie investieren in ihn. Sie rufen ein mega Kursziel aus, verraten, welche Absturzrisiken es gibt und welche Aktien durch diesen Megatrend groß rauskommen werden. Ein Gespräch mit Ha Duong und Jan Beckers. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 16. März, und es wird Zeit, unserem DAX mal ein kleines Loblied zu singen. Hast du ein Lied parat, Holger? Ich singe nicht.
Du singst nicht? Ich dachte, nee. Du singst jetzt hier.
Nee, ich lobe ihn einfach nur. Ich lobe ihn einfach nur, denn neue Rekordstände wurden markiert. Wir haben darüber berichtet, über 18.000 Punkte. Sechste Woche in Folge im Plus, längste Plus-Serie seit Herbst 2022 und noch spannender, fünfte Woche in Folge die amerikanischen Börsen outperformt.
Ja.
Glückwunsch, DAX, gut gemacht.
Ja, also der DAX ist wirklich faszinierend. Ich verliere jetzt seit 4 Wochen in Folge schon die Wetten gegen den Defner immer. Und weil er immer auf DAX Plus setzt und ich sage immer, nö, geht nicht. Und wenn man nach Amerika schaut, die haben ja jetzt ja schon 2 Wochen nacheinander Minus gehabt. Aber der DAX ist irgendwie, ja, unkaputtbar gerade.
Naja, 0,7% in dieser Woche im Plus. Mhm. Und wenn wir mal schauen, wer da ganz vorne ist, Zalando, die haben ja fast 17% über die Woche gemacht mit einem ziemlich überraschend guten Ausblick, zumindest wurde der gefeiert. Und du meintest vorhin irgendwas davon, da werden schon wieder Kursziele von 44 Euro
genau. In
den Raum geworfen. Momentan sind sie bei 22.
Die Zahlen sollen wohl gut gewesen sein. Solid Q4 Results und dann die Midterm-Targets, die haben die Leute ganz wuschelig gemacht, und über der Studie steht, still on track to transform the fashion industry. Tja, und dann steht der Kurs die 44.
Soll ich dir mal sagen, wer wirklich die Fashion-Industrie transformt, haben ja der Kollege Eckert und ich gestern ganz kurz erwähnt, die Aktie, und danach haben wir noch lange diskutiert darüber, dass wir mal über diese Aktie länger reden müssen, Inditex. Also das ist ja wirklich faszinierend, dass ein so riesiger Laden, also wirklich Klamotten einfach, seit Jahren, Jahrzehnten so gut läuft. Dauerläufer, Compounder. Und das muss man wirklich mal hinbekommen. Ich meine, in Anbetracht des E-Commerce-Wandels, Transformation, dann hast du jetzt die Chinesen, die den Markt aufrollen, auch im Westen. Und Inditex mit Zara und Co. ist einfach unbeirrbar.
Und du hast Primark, ich weiß nicht, wer das ist.
Ja. Primark ist,
dann
glaube ich,
Primark. Dann hast du Fast Retailing, Uniqlo, das hast du auch noch.
Alles. Ja. Also das muss wirklich ein legendär gutes Management sein.
Stimmt.
Aber ich bin abgeschweift, wir waren noch beim DAX, komm.
Nein, du warst bei Zalando, aber du kannst gerne abschweifen.
Ja, bei den DAX werfen. Also Adi, das war gut im Plus. Ich sag's dir, da sind wir wieder bei Klamotten. Es sind die lila-rosa Trikots. Ich finde die super, muss ich wirklich sagen.
Habt ihr nicht als Bremen auch mal so Dinger gehabt?
Nee, unser Torwart hatte mal ein rosafarbenes Trikot.
Nein, ihr hattet alle mal so rosafarbene Dinger. Ja, klar. Doch.
Holger, ich werde doch wissen, wann mein Verein mal solche Trikots gehabt hätte. Orange hatten wir mal, orange.
Ja, gut, das kam bei mir, sah das immer aus wie rosa, egal.
Das waren die rosa Bullen. Nein, aber die, ich meine, die Aufregung ist auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Das ist das Auswärtstrikot, ne? Also wie häufig werden wir das anziehen, während der EM vielleicht einmal. Aber vielleicht und sicherlich nicht im Finale, weil im Finale gegen Frankreich werden wir ja in Weiß spielen und Frankreich in Blau. So, dann ist das auch schon mal geklärt. Du machst jetzt noch bitte mit den DAX-Verlierern weiter.
Ach so, ja, Vonovia, die haben nochmal fette Abschreibungen gemacht, milliardenschwer. Das war nicht so gut. Klar, diese Woche hatten Technologiewerte so ein bisschen Probleme wegen der steigenden Zinsen in Infineon. Siemens, Healthineers nach SAP, Fresenius, RWE. Die Zahlen waren jetzt nicht so doll. Huch, da sind die Strompreise gefallen. Und ja, das war der DAX.
Das fand ich auch noch interessant. Strompreise, muss ich auch noch was sagen.
Bitte?
Die hat doch, die Bundesregierung hat doch heute, ich weiß gar nicht mit wem zusammen, so eine offizielle Klimabilanz und Klimaprognose für 2030 herausgegeben. Robert Habeck hat das relativ stolz gefeiert. Die Zahlen, man wäre sozusagen auf dem richtigen Weg in Sachen Energiewende dann tatsächlich jetzt und auch CO2-Reduktion. Und dann hat er doch tatsächlich, und das ist ein echter Fauxpas, das muss man wirklich sagen, hat er sich dafür gefeiert, dass man es ja tatsächlich politisch geschafft hätte, die Strompreise nach unten zu bekommen für den Verbraucher. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann hat er auf Nachfrage gesagt, naja, die waren ja schon mal bei 40 Cent so im Schnitt. Ja, hallo? Die sind jetzt bei 30, würde ich mal so behaupten. Die sind natürlich immer noch wahnsinnig hoch. Und 40 war das Peak sozusagen zur Hochzeit der Energiekrise in Sachen Russland. Also das ist wirklich eine Frechheit zu behaupten, die hätten die Strompreise nachhaltig gesenkt. Also ich lache mich tot, also wirklich. Beziehungsweise ich ärgere mich darüber.
Da muss man eine etwas verschobene Wahrnehmung haben. Oh. Aber wenn du jetzt mal siehst, 8 Cent ist der Strompreis der Rohstoffkost gerade. Also wenn du den One Year Ahead hast. Ja. Und dann musst du ja immer die 16 Cent noch draufrechnen, die uns die Politik noch netterweise dazu gönn dir. Und dann hast du 24. Also wenn du mehr zahlst als 24, macht dein Versorger gerade einen guten Schnitt mit dir.
Ja, gut, ich möchte über was anderes reden. Wir gucken auf die amerikanischen Börsen. Wir sagen nochmal, der Ölpreis ist deutlich gestiegen diese Woche.
Ja, das ist ja, wenn du auf die amerikanischen Börsen guckst, dann stellst du fest, dass da viele Ölwerte dabei sind. Also S&P 500 hat verloren über die Woche. 0,1%, jetzt nicht wirklich doll. Und da gibt's halt viele Ölwerte, die gewonnen haben. Marathon Petroleum, Marathon Oil oder Valero Energy und solche Sachen. Und ein großes Minus. Das haben wir gar nicht so wahrgenommen. Nasdaq 100, minus 1,2%. Und ist lustig, dass im Nasdaq 100 auch Ölwerte mit drin sind. Diamondback Energy ist mit drin beispielsweise. Und Baker Hughes ist auch im Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 sind ja nicht Technologiewerte, sondern sind ja die größten 100 Werte, die an der Nasdaq gehandelt werden. Und da sind auch zum Beispiel auch PDD Holdings, die sind diese Woche 12% gestiegen. Die sind da auch mit drin. Oder eben Baker Hughes oder Alphabet, die diese Woche gewonnen haben, 4%.
Oder Dollar Tree. Dollar Tree ist jetzt auch kein klassischer Tech-Wert.
Stimmt.
Und ist der größte Verlierer in dieser Woche mit 13, fast 14%. Also ist auch ein Beispiel dafür.
Schlechte Zahlen und die wollen 1000 Jobs zumachen. Das ist so der große Verlierer, wenn du chinesischen Tant, wenn der Chinamann das ohne Zwischenhändler direkt verkaufen kann, dann brauchst du kein Dollar Tree mehr dafür.
Ja. Und wieder minus, ziemlich deutlich, minus 7% Tesla. Bleibt dabei.
Und Adobe, habt ihr auch darüber berichtet, 10% im Minus über die Woche. Und Nvidia hat gewonnen. 0,4% über die Woche. Also es ging hin und her. Und aber was jetzt besonders bemerkenswert an dieser Ding ist, dass die 10. Pluswoche in Folge. Und das gab es bei Nvidia seit dem Börsengang 99 noch nicht. Das ist ein historischer Rekord. Und jetzt nächste Woche gibt es ja wieder ein großes Event. So, das ist so ein bisschen auch, wenn man die Optionen sich anguckt, welche Volatilität gepreist wird, dann ist es ungefähr so wie vor den Zahlen. Dabei haben die nächste Woche einfach nur ihre AI-Konferenz 3 Tage lang. Mal sehen, was da rauskommt. Geht los.
Ja, aber das ist ja tatsächlich, gar nicht so unspannend. Ich glaube, Vassili hatte auch drüber gesprochen, ne, dass ja dort erwartet wird oder zumindest. Ja, denkt man, dass dort die nächste Chip-Generation, KI-Chip-Generation vorgestellt wird. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann glaube ich, ist das schon ein Dämpfer. Unser Technologieexperte Benedikt Fuß, der hat uns auch noch am Freitag erzählt, dass die Konkurrenz nämlich schon ordentlich aufholt und dieser neue Chip, Nvidia-Chip, auch quasi kommen muss, damit man den Vorsprung eben auch weiter so groß hält. Also ich bin gespannt.
Ja. Werden wir darüber berichten. Dann, was auch noch ganz spannend ist, Cathie Wood, ARK Innovation, minus 5% über die Woche. Gut, Zinsen sind gestiegen, weil die Inflation in Amerika doch etwas mehr sticky ist, als man das erwartet hätte, sowohl Produzenten als auch Verbraucherpreise. Und dann ist natürlich bei Cathie Wood mit den ganzen unprofitablen Buden drin, ist sie natürlich die große Verliererin. Deswegen auch dicke Minus. Eine Aktie, das finde ich ganz spannend, -10% Palantir. Und da gab es ein Interview von Alex Karp diese Woche bei CNBC und da hat er gegen Shortseller gewettert. Und hat sie beschimpft. Das war fast schon in Musk'scher Manier. Und dann haben die wahrscheinlich ihm gleich mal gezeigt, wer am längeren Hebel sitzt. Und -10% diese Woche.
Ja, das ist tatsächlich ordentlich nach unten gegangen. Genau. Robin Hood, da hast du uns noch was Spannendes rausgesucht, lieber Holger.
Da kommen wir nämlich gleich fast zum Gast schon. Robin Hood ist nämlich, er ist ja eigentlich der Broker und hier denkt, naja, wenn jetzt wieder so ein bisschen die Aktien da laufen und der Kleinanleger in Amerika aufwacht. Aber wenn man sich mal den anguckt, womit die überhaupt Umsätze machen, dann ist gerade mal 5% Aktien. Also wer jetzt glaubt, das wäre so eine Art Trade Republic, nee, ist es nicht. Das ist eher so eine etwas zockigere Bude. 5% Aktien, 22% machen sie Aktienoptionen. Und es gab ja diese Woche beispielsweise einen Tag, da gingen mehr Umsätze bei Nvidia Optionen als mit Nvidia Aktien um. Also es ist schon faszinierend, was da gerade passiert. Dann haben sie 10% Krypto und 53% Zinsüberschuss, weil die Zinsen halt so hoch sind und sie nicht alles weitergeben. Das ist ja so ein Sparkassenphänomen.
Ja, Sparkasse, Sparkassenkasse Robin Hood.
Ja, genau. Deine Haspa ist übrigens heute hochgestuft worden von Moody's, weil sie so gute Zahlen hat, weil sie dir die Zinsen nicht weitergibt. Glückwunsch. Aber was jetzt passiert bei Robin Hood und was die große Wette ist, ist die Kryptowette. Und da gab es eine Studie von Bernstein und die haben gesagt, riding on the crypto comeback arc. Also muss diese Kryptowelle reiten. Wir hatten letzte Woche schon mit Herrn Goldberg. Was hat er gesagt? Man, eine Blase reitet man oder irgendwas? Auf jeden Fall sollte man das reiten. Und da wäre halt Robin Hood die große Aktie. Kursziel war 30, das höchste Kursziel, was in der Wall Street für Robin Hood umgereicht wird. Und der rechnet damit, dass von diesen 10%, was jetzt Krypto ist, irgendwann sich die Kryptoumsätze verneunfachen werden und dann der Anteil mehr als 40 ist. Die hatten auch schon mal mehr als 40, das war 2021. Die hatten auch schon mal ein bisschen mehr Aktien, das war 26% Aktien, als die Meme-Aktien waren auch 2021 im Frühjahr. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Wette. Also wer glaubt, dass Krypto noch was kann, das so schrieb er, dass der Bernstein-Analyst, da kann jetzt bei Robin Hood, weil das noch nicht so richtig kapiert worden ist, dass Robin Hood auch ein Krypto-Play ist, während ja alle anderen Krypto-Aktien ja schon hoch, runter gejagt worden sind. Und das wäre bei Robin Hood eben noch nicht der Fall.
Ach, interessanter Punkt und eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserem heutigen Thema.
Ganz genau.
Das ist tatsächlich schon mal die erste Krypto-Aktien-Bitcoin-Ableitung. Und darum soll es auch gehen. Es war natürlich ist die perfekte Woche, muss man sagen. So volatil, wie das in dieser Woche allein abging. Ganz lustig, mein mittlerer Sohn, der hatte, die sollten in der Schule sozusagen News aufbereiten und dann vortragen. Und das hat sich jetzt immer verzögert, weil die Lehrerin krank war und so weiter. Und als er angefangen hat damit vor, ich glaube mal knapp 2 Wochen, hatte er sich dann lustigerweise rausgesucht, Bitcoin steigt über 60.000, ja, und dann mussten wir das die ganze Zeit anpassen, weil dieser Vortrag nicht kam. Ich sagte, es sind schon 70.000, okay, passe ich an. Und dann habe ich gesagt, du musst mal aufpassen, es könnten nur 80.000 werden. Zwischendurch waren wir, glaube ich, bei 74, ne?
Fast, genau.
Und rausgekommen sind wir jetzt, glaube ich, bei wieder unter 70. Also da war sehr viel Bewegung drin in diesem Vortrag. Und
Der Chart sieht aus wie ein Kamel. Guck dir mal den Chart. Aber wenn man sich den Wochenchart als Intraday anguckt, sieht das aus wie ein Kamel, oder? Was würdest du sagen?
Warte, ich guck kurz.
Was würdest du für ein Tier da sehen?
Ein paar Höcker sind da schon, ja, aber ja, Kamel. Volatil. Ich sage einfach, es ist volatil.
Ich sage, es ist ein Kamel. Und dann müssen wir jetzt zum Gast kommen. Oder zu den Gästen, besser gesagt.
Ja, 2 Gäste, genau, richtig. Den einen, der ist hier wohl bekannt, ich würde ihn definitiv schon als Stammgast bezeichnen, Jan Beckers, Gründer von BIT Capital, ist zum, weiß ich gar nicht.
Ich habe es für dich gezählt. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. 6-mal habe ich gezählt.
6? Nee.
Doch.
6. Mal?
Mhm. Wow. Der war einmal da im Sommer 2021. Dann hat er seinen Krypto-Fonds vorgestellt. Das war zum Hoch im Herbst 2021. Dann war doch mal da 2022, als der Crash kam. Hallo Crash, hier Achtung, aufpassen. Dann war da 2023 Mitte. Dann war im Ausblick noch mal dabei im Dezember und jetzt. Kommst du auf
ja,
6?
Gut, okay, stimmt. Ausblickfolge und so weiter. Ja, also wie gesagt, ja, ist ein gern gehörter und gern gesprochener Stammgast.
Mhm.
Und ja, Flaggschiff.
Er wird auch mehr outspoken, das muss man sagen. Ich weiß noch, früher war so.
Ja, total.
Ein Wert pro Folge, das hat er schon ein bisschen erhöht. Und,
ja, man ist unter sich, ne? Man kennt das ja, man ist unter sich und er gehört quasi zur Triple-E-Familie und da bringt man dann natürlich auch mal gute Freunde oder gute Experten mit. Er hat nämlich, er hat Ha Duong mitgebracht, der ist sozusagen, der managt die beiden Kryptofonds. Die haben ja zwei, den BIT Global Crypto Leaders, der ist so, glaube ich, größer als genau, der ist so 100 Millionen Euro schwer und den BIT Crypto Opportunities und H, so heißt der Kollege, der managt diese beiden Fonds. Das ist natürlich ideal, sozusagen den mit dabei zu haben und da auch so ein bisschen seine Expertise abzugreifen.
Tja, und man muss vielleicht noch sagen, der Crypto Leaders ist für das normale Volk und Crypto Opportunities, der ist halt nur für größere Mandate. Da muss man mit mehr Geld kommen, weil das in Deutschland relativ strikt reguliert ist, würde er auch nochmal erklären. Und H ist wirklich deshalb auch der perfekte Mensch, weil er hat einen Bachelor und Master am Karlsruhe Institut für Technology gemacht. Das heißt, der KIT, also KIT, versteht was von Technologie. Und wenn man in seine Vita mal reinschaut, niemand hat so viele Praktika gemacht wie H. Bei Google, bei BMW, bei, also ich habe es mir gar nicht merken können alles, was er für Praktika gemacht hat. Ja.
Wow, Generation Praktikum.
Ja, sehr gut. Und jetzt ist er angekommen bei BIT.
Ja. Ja, und bei Alles auf Aktien. Deswegen sagen wir, herzlich willkommen Jan, herzlich willkommen H.
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Ja, Jan, dich kennt man hier schon, du bist ja fast Stammgast, warst schon, ich weiß nicht, wie oft warst du schon da? Haben wir das mal durchgezählt?
Auf jeden Fall Stammgast.
Viermal, fünfmal?
Ich glaube drei, viermal, denke ich.
Auf jeden Fall kennen dich alle schon sehr gut. Alle wissen, dass du mit Partys angefangen hast und jetzt einen großen Fonds, also große Fondsgesellschaft machst mit verschiedenen Unterfonds. Aber H kennen noch nicht so viele. Deswegen würde ich sagen, der Elevator-Pitch geht heute mal an H. H, stell dich doch in einer Minute vor. Sag, was du machst neben dem großen Jan, ob da überhaupt noch Platz ist. Und was Menschen jetzt hier in den nächsten 60 Minuten erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
Danke dir. Hallo zusammen, ich bin der H. Ich bin bei BitCapital für unsere beiden Kryptofonds zuständig und habe die letztendlich vor 2 Jahren mit aufgesetzt und manage sie seitdem gemeinsam mit unserem Team bei BitCapital, aber vor allen Dingen auch mit meinem engen Kollegen Anthony, wo wir die Speerspitze des Krypto-Teams sind. Mein Background, ich habe einen semitechnischen Background, war früher Programmiertutor, habe mich schon immer mit Computern beschäftigt, fand schon immer Themen wie AI, aber auch Blockchain sehr, sehr interessant. Bin jetzt auch schon seit 2016 oder schon früher in der Szene investiert. Seit 2017 auch auf einer professionellen Art und Weise, ursprünglich als Teil eines Venture Capital Fonds namens Project A Ventures in Berlin. Später aber auch mit meinem eigenen Fonds, wo wir in verschiedenste Kryptostrategien weltweit investiert hatten. Und da kam dann letztendlich Jan vor 6 Jahren als Investor dazu. Also haben wir uns damals kennengelernt und letztendlich angefreundet. Und vor circa 4 Jahren hat er mich dann überzeugt, mit an Bord zu kommen, ihm initial zu helfen mit seinem Family Office und dann später auch mit BitCapital. Und seitdem funktioniert unsere Kollaboration recht gut, würde ich sagen.
Boah, genau eine Minute, sehr gut. Jetzt wird natürlich alle Menschen fragen, ey, wenn du so ein erfolgreicher Krypto-Pro bist, warum hast du es überhaupt noch nötig zu arbeiten? Warum erleben wir dich jetzt hier im Büro und nicht irgendwo auf einer Insel auf den Bahamas und du erntest die Früchte und lebst ein schönes Leben? Erklär es uns.
Vielleicht ist er einer, der den Schlüssel, den Code verloren haben, oder sozusagen das zu all ihren Bitcoin.
Vielleicht bist du auch der, genau.
Das würde ich eigentlich gern behaupten, aber das ist leider nicht so der Fall. Ich habe tatsächlich noch nie Krypto-Assets verloren. Das ist schon mal was. Oh. Wenn ihr Jan schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch von Jan, dass auch Erfolg eigentlich davon abhält, gerne zu arbeiten. Ich würde uns beide wahrscheinlich als gewisse Workaholics einschätzen. In meiner Freizeit am Wochenende und abends beschäftige ich mich mehr mit diesen Themen und deswegen ist es eigentlich auch Teil Hobby und nicht nur Arbeit.
Cool. Also du wärst jetzt schon unter klassischen Gesichtspunkten, wie man so sagt, durch im Leben? Also könntest du dich jetzt schon zur Ruhe setzen?
Ach nee, das würde ich so nicht sagen.
Okay.
Ja, aber 2016.
Ich bin ja noch relativ jung.
Okay. 2016, geh mal davon aus, dass du da deine ersten Bitcoins erworben
genau,
hast.
Genau, und als Student hatte man natürlich nicht so viel Liquidität, das heißt, ich war ein bisschen eingeschränkt in meinem Investment.
Was war nochmal dein erster Ethereum-Preis, wo bist du da rein?
Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, aber ganz, ganz am Anfang quasi. Ich habe es leider nicht in den Sale geschafft, nicht in den ICO von Ethereum. Da war ich noch ein bisschen spät dran, aber habe dann relativ danach dann zugelegt.
Aber mal ganz ehrlich, ich gucke hier gerade, was die gekostet haben. Bitcoin 2016, 590. Da konntest du eine BAföG-Rate für Bitcoin. Du hast 12 BAföG-Raten reingemacht und heute hättest du das Ding verhundertfacht.
Ja.
Ja, ja, nicht schlecht. Ja.
Ist so, lieber Holger.
Sag da einfach so, ja. Auf jeden Fall müssen wir heute über Krypto reden. Das ist ja gerade der Wahnsinn, der da gerade passiert. Wir hatten noch in dieser Woche erst ein Allzeithoch, bei Bitcoin, fast bei 74.000. Dann brach der ganze Kram zusammen, ging auf unter 66.000. Jetzt haben wir sowas dazwischen. Und wenn die Ausstrahlung ist, bin ich mir nicht sicher, ob wir dann bei 80 oder bei 60.000 sind. Erklärt uns doch einfach mal, was da gerade am Kryptomarkt los ist und wie ihr das managt, das Ganze.
Ja, ich meine, vielleicht greifen wir ja mal zurück. Wir hatten ja auch vor, ich glaube, als wir letztes Mal gesprochen hatten, vor 4 Monaten, ein kleines bisschen über Krypto auch gesprochen. Ich glaube, wir haben sicherlich thematisiert, dass ja die ETF-Entscheidung anstand, ob in den USA der ETF zugelassen wird. Das ist dann Anfang Januar passiert. Und eigentlich ist auch so ein bisschen das eingetroffen, was wir erwartet haben, nämlich es gibt einfach nicht viele Verkäufer in diesem Markt gerade, weil wer irgendwo damals durch das FTX-Debakel seine Bitcoins gehalten hat oder wer irgendwo danach in den nächsten 12 Monaten gekauft hat, der verkauft hier in der Regel eigentlich noch nicht. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich ganz viel zusätzliche Nachfrage. Einerseits durch die ETFs, die natürlich ganz vielen sowohl Privatanlegern leichte Exposure ermöglichen, als auch, und das ist in diesem Fall wahrscheinlich noch viel relevanter, institutionellen auch einfach sehr einfache Exposure ermöglichen. Und ich glaube, wir sehen jetzt ein bisschen den Vorgriff darauf, dass in den nächsten Monaten, und wir wissen das auch tatsächlich von einigen, viele wirklich große Asset Manager anfangen, Krypto beispielsweise in ihre Multi-Asset-Portfolios aufzunehmen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wissen wir das denn? Also ich frage mich immer, wir sehen ja diese wahnsinnigen Zuflüsse. Wir hatten ja diese Woche einen Tag sogar mit über 1 Milliarde Zuflüsse in diese neuen ETFs rein. Und wir wissen ja alle, es werden nur so und so viel pro Woche ungefähr gemeint. Also es gibt da einfach 5-mal mehr Nachfrage derzeit, wenn man das mal so grob überschätzt, als Angebot, wenn jetzt keiner zusätzlich verkauft. Aber wer macht das? Ich habe immer gefragt, sind das jetzt wirklich Institutionelle, die da groß reingehen? Wir werden das wahrscheinlich erst im Mai erfahren, wenn da die 13F, diese Filings, wenn die rauskommen. Und dann kann man mal sehen, wer hat jetzt wirklich Bitcoin von den Institutionellen gekauft. Ist das so private Zockerei? Also, oder ist es wirklich, dass ich Bitcoin jetzt als Asset-Klasse zusätzlich etabliert.
Also wir können ja mal kurz von unseren unterschiedlichen Sichtpunkten dort berichten, was wir da gerade so sehen. Also ich weiß tatsächlich aus meinen Gesprächen mit sehr, sehr großen Kapitalsammelstellen, dass die gerne in Bitcoin investieren möchten. Und typischerweise in diesen sehr, sehr großen Kapitalsammelstellen geht sowas aber durch längere Entscheidungen, Gremien, da müssen Prozesse aufgesetzt werden etc. Und das läuft gerade. Das heißt, die ersten sind drin, weitere werden im Laufe dieses Jahres an der Stelle folgen. Wir wissen auch, dass viele erfahrene Bitcoin- und Kryptoinvestoren sich zum Teil eingedeckt haben, zum Teil aber auch noch recht überrascht an der Seitenlinie oder halbwegs an der Seitenlinie standen, das ist ja auch in vielen deiner Gesprächen eigentlich noch klar geworden, und das ändert sich gerade. Was wir auch sagen können, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war Retail eigentlich in der Breite oder auch war kaum im Markt eigentlich. Man hat es ja auch an den Handelsvolumina vieler Börsen gesehen oder auch beispielsweise bei Robinhood ist noch gar nichts passiert. Und das ändert sich jetzt gerade, wie man an vielen Daten, die wir uns anschauen können, ablesen kann. Und vielleicht willst du ja noch so ein bisschen deine speziellen Sichtweisen dort ergänzen haben.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, eine sehr, sehr wichtige Gruppe, die wir jetzt hier noch nicht erwähnt hatten, ist einfach die Gruppe, deren Assets von anderen gemanagt wird. Also in den USA alleine sprechen wir vom Wealth Management Markt oder auch von Banken, Brokers etc., die da Geld anderer managen von 48 Billionen an Assets. Und das ist letztendlich ein Markt, der bisher eben nicht einfach so ein Coinbase-Konto öffnen konnte und den Zugang zu Bitcoin und anderen Krypto-Assets ins Portfolio legen konnte. Und viele Berater hatten schon letztendlich immer Interesse an diesem Thema, hatten aber nicht die technische Möglichkeit, das aufzunehmen und das quasi im Gesamtportfolio abzubilden. Und das ist eben durch ETFs dazugekommen. Und noch dazu haben wir auch Multi-Asset-Funds zum Beispiel, die ja auch wirklich sehr, sehr viel Geld managen, die momentan dabei sind, ja zwischen 1-3% ihrer Assets in diese Asset-Klasse rein zu allokieren. Fidelity in Kanada hat damit den ersten Aufschlag gemacht. BlackRock mit zwei deren über 30 Milliarden großen Multi-Asset-Funds hat jetzt auch den Aufschlag gemacht. Und wir glauben, dass das letztendlich so ein langsames Reintrickern von weiteren Assets kommt, was einfach über die Zeit lang sich strecken wird.
Aber jetzt gucke ich mir die Gold-ETFs an und gucke mir da die Volumen an. Die gibt es ja seit 2004, gab es ja den ersten, den GLD. Und jetzt haben wir schon in den Bitcoin-ETFs so viel fast drin wie im Gold-ETFs. Jetzt frage ich mich, ist da nicht jetzt schon die gesamte Allokation drin? Oder wird jetzt auf einmal eine ganz neue Allokation gemacht? Und wofür steht jetzt Bitcoin, wenn ich es mal im Vergleich zu Gold nehme?
Ja, das Interessanteste ist ja wirklich, wir haben all diese Inflows gesehen in den letzten Tagen und Wochen. Nicht nur Net Inflows, sondern auch Cross. Also es ist ja auch einiges rausgeflossen, aber die Menge, die reingeflossen ist, hat den ganzen, also das Ganze überschattet. Und das alles ist stattgefunden, obwohl der Großteil der Plattformen noch gar nicht die technische Anbindung geschafft hat. Obwohl die meisten Plattformen momentan diese Produkte nur auf Nachfragebasis anbieten. Das heißt, viele Berater dürfen noch gar nicht proaktiv diese Produkte vorschlagen bei ihren Kundengesprächen. Ich glaube, das ist auch ein gewisses Umdenken, was dann noch passieren muss. Die ganze Szene hat wegen FTX, SBF, also Sam Bankman-Fried, natürlich immer noch ein gewisses negatives Stigma. Aber umso länger Larry Fink und BlackRock sich dafür aussprechen werden, desto mehr wird dieses Stigma auch aufgelöst. Und sobald auch sich die regulatorischen Fragen wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren weiter aufgeklärt haben, würden wir dann auch die Möglichkeit sehen, dass auch Berater deutlich stärker diese Produkte einbinden.
Ich glaube, ihr meint, da geht noch was? Ihr meint, da geht noch mehr Flows? Also ich frage mich wirklich, wir sind ja schon wahnsinnig, wir haben ja schon 10 Milliarden Netflows jetzt reingekriegt. Und ihr meint, nee, da ist noch viel mehr Geld drin.
Ja,
12 Milliarden sogar.
Wir gehen davon aus, wir stehen tatsächlich noch früh in dieser Entwicklung. Das ist natürlich auch etwas, was wir häufiger gefragt werden. Wir glauben, jetzt sind zwar viele Assets schon gut gelaufen, aber wir sind wahrscheinlich noch relativ früh in diesem Zyklus, was man an ganz vielen verschiedenen Indikatoren ablesen kann, auch wenn man sich mal irgendwie anschaut, Retail googelt typischerweise ja auch häufig diese ganzen Kryptos, dann auch dort sind wir noch weit von alten Höchstständen entfernt. Das ist auch noch nicht so, dass man irgendwie in ein Taxi einsteigt und dann will der Taxifahrer mit einem über Krypto reden, wie es auch in vorherigen Bullruns der Fall war. Wir sind tatsächlich noch relativ früh aus unserer Sicht in diesem Zyklus. Trotzdem wird es natürlich so sein, du wirst immer mal wieder den Rückschlag an der Stelle sehen. Das ist jetzt keine Einbahnstraße nach oben, aber es ist weiterhin so, systematisch gesehen sind einfach noch nicht viele Verkäufer hier, auch wenn man sich mal anguckt, man kann es ja teilweise auf der Blockchain ablesen, dass in dem Bärenmarkt die Anzahl der Adressen, die wirklich sehr, sehr viele Bitcoins halten, also die Bitcoin-Whales, hat zugenommen. Und diese Bitcoin-Whales, wenn man sich das mal auf der Blockchain anguckt, die verkaufen jetzt auch noch nicht bei diesen Kursen. Das wird irgendwo kommen, aber da sind wir an dieser Stelle jetzt noch nicht. Und gleichzeitig kommt eben die neue Nachfrage dazu. Das heißt, wenn nicht große, unerwartete Dinge passieren, und was könnte das sein? Beispielsweise, wenn doch nochmal aus der politischen oder regulatorischen Ecke etwas Großes Großes kommt, wenn irgendwelche technologischen, ich sag mal, Fiaskos auftreten, dann ist die natürliche Richtung des Marktes von hier aus erst einmal weiter nach oben. Was wir ein bisschen problematisch finden, ist, dass am Ende in so einem Markt dann manchmal auch alles nach oben geht und dass einfach auch wieder so viel Schrottcoins und so viel Themen, wo am Ende wieder ganz viele Retail-Investoren viel Geld verlieren werden, mit nach oben gespült werden. Und das ist natürlich auch wieder Teil von so einem Bullenmarkt. Und ja, wir würden uns wünschen, dass die Leute dort etwas konservativer in vielleicht wirklich einfach nur im Zweifelsfall, wenn man sich nicht auskennt, einfach nur Bitcoin investieren, anstatt dass dort jedem Narrativ oder jedem Meme-Coin wieder hinterhergejagt wird.
Bisher ist das ja so, muss man sagen. Es geht ja tatsächlich, die Performance des Bitcoin ist ja deutlich besser als beispielsweise von Binance Coin oder Solana etc. pp. Die Frage, die ich nochmal stellen wollte, ist, wenn jetzt die großen institutionellen
also besser als bei Solana ist die Performance nicht.
Im laufenden Jahr schon.
Aber
in den letzten Monaten nicht. Jetzt muss er natürlich über den Anfang machen. Klar, da hast du recht. Aber wenn man jetzt mal guckt, ich glaube, er meint, die Dominanz des Bitcoin hat ja wieder zugenommen. Absolut. Wir haben jetzt wieder über 50% des Kryptomarktes Bitcoin. Das war
der
ja schon
mal 30%. Der hat sich ja mal ganz anders verteilt. Die Frage, die ich noch stellen möchte, ist, wenn jetzt die großen Institutionellen reingehen, auf einem, ja, weiß ich nicht, weil wir in 5 Jahren sagen wir, vielleicht ist es gerade günstig, aber auf einem hohen Niveau, also Rekorde, die Rekorde purzeln, und wir dann aber womöglich deutliche Rücksetzer sehen, dann ist es natürlich für den Ruf, für das Image, für die Substanz des Bitcoin womöglich ja relativ schwierig, weil dann viele sind ja immer noch skeptisch, Zockerwährung oder was auch immer. Können wir denn nicht sozusagen wirklich nachhaltigen Schaden irgendwie davontragen? Weil wie gesagt, jetzt, wenn ich mir vorstelle, sozusagen die ersten Bankberater fangen jetzt in den nächsten Monaten womöglich an, den Bitcoin, ja klar, für sehr risikoaverse, also risikobewusste Anleger, das in die Beratung mit reinzunehmen. Und dann geht's erstmal, sag ich, was ich von auf 30.000 wieder runter, dann ist der Bitcoin noch erstmal verbrannt wieder auf vielleicht Jahre oder so. Seht ihr dieses Risiko nicht auch? Weil es ist ja schon relativ heikel, gerade auf diesem Level jetzt sozusagen das ganz große Rad von allen zu drehen. Und das kommt ja offenbar, so wie ihr sagt.
Aber ich würde da mal so drauf gucken. Ja, Bitcoin ist ja 10-mal in seiner Historie gecrashed und er kam immer wieder. Und das wird auch in der Zukunft noch einmal passieren. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Ich glaube, dass in künftigen Märkten die Crashs etwas milder ausfallen werden als in den ganz frühen Stadien des Bitcoins. Weil in den ganz frühen Stadien des Bitcoins war immer noch eine wirklich große existenzielle Frage dabei, die sich auch erfahrene Anleger gestellt haben. Ist es jetzt vielleicht wirklich nur, ich sag mal, die Tulpe? Und diese Frage wird an der Stelle immer geringer werden in künftigen Zyklen, die wir sehen. Das heißt, wir denken, Zyklen wird es weiterhin geben und es wird auch auf absehbare Zeit weiterhin ein volatiles Asset bleiben. Ich glaube, die Volatilität sinkt aber und auch die Fragen, die sich die Leute dann stellen, werden geringer werden. Die Leute werden zwar sehen, okay, wir sind jetzt gerade mal wieder in einem Bärenmarkt, aber auf der anderen Seite wird das Bewusstsein dafür, dass sich das auch wieder dreht, wahrscheinlich zunehmen. Und ich denke, die vernünftige Allokation für einfach viele Marktteilnehmer ist einfach eine kleine Allokation des eigenen Vermögens da rein und die dann in sehr ausgewählte Coins, im Zweifelsfall einfach auch nur Bitcoin, und dann wiederum einfach dort langfristiges Halten und vielleicht einfach auch monatliche Käufe oder einen Sparplan drauf. Also einfach ein etwas vorsichtigeres, aber langfristiges Denken an der Stelle. Damit wird man ziemlich gut fahren und das wird einen dann auch an der Stelle, ich sag mal, beim nächsten Kursabsturz, der auch kommen wird, nicht aus der Ruhe bringen.
Prima. Also ihr glaubt jetzt nicht, dass wenn so eine Tagesschwankung von 11% da stattfindet, dass dann Leute doch sagen, nee, das ist kein Investment, was ich haben will, weil die gesamte Portfoliostruktur sich ja dadurch ändert, wenn du so Bitcoin dazu nimmst, dann hätte man wie eine Aktienquote, nehmen wir an, wir haben eine 60-40-Allokation, jetzt nehmen wir Bitcoin zu und dann sagen viele, nehme ich Bitcoin dazu, habe ich aber eine 80-20-Allokation, weil es halt so eine große Volatilität dazu kommt. Das glaubt ihr nicht?
Das Spannende ist ja, dazu hatten wir auch bei BitCapital interne kleine Studie gemacht. Wenn man Bitcoin in ein normales, ich sag mal typisches Multi-Asset oder auch Aktien-Bond-Portfolio mischt, in einer Größenordnung von ein paar Prozent, das heißt mal 1-5, dann passiert Folgendes im Portfolio. Die Rendite dieses Portfolios in den letzten Jahren, und ich sag mal auf 10 etwa geguckt, steigt, ohne dass die Volatilität dieses Portfolios sich gleichzeitig dadurch erhöht, solange man eben das in einer kleinen Beimischung beimischt. Und das ist ja auch, ich sag mal zumindest für den Bankberater, der es seinen Kunden empfehlen würde, die vernünftige Vorgehensweise an der Stelle. Und insofern, wir gehen davon aus, ja, die Volatilität wird dann natürlich kurzfristig vielleicht auch mal wieder zu Fragen führen. Aber ich glaube, je länger der Bitcoin einen Track Record hat, desto geringer werden die großen Zweifel kommen. Und desto mehr können die Leute eben damit umgehen und schauen vielleicht auch gar nicht drauf, wo steht er heute, wo steht er gestern, sondern was war jetzt mal die Wertentwicklung der letzten 2, 3, 4 Jahre.
Okay, also dann das Risiko seht ihr nicht. Jetzt habt ihr ja 2 Kryptofonds am Start. Und zwar einen, der nur auf Krypto-Coins, glaube ich, setzt. Und einen, der auch in die Krypto-Industrie mit reinpackt. Also einmal den Krypto-Opportunities und einmal den Global Crypto Leaders. Die haben sich ja ganz unterschiedlich entwickelt. Und viele, die jetzt den Krypto-Leaders haben, werden sich sagen, hä, warum ist denn der seit Jahresanfang im Minus? Wo doch Krypto seit Jahresanfang dick im Plus ist. Vielleicht erklärst du mal Menschen, die jetzt da in den Fonds drin stecken, warum das eine so ist und das andere so.
Ja, sehr gerne. Also die beiden Fonds sind so strukturiert, dass wir mit beiden Fonds sowohl in Krypto-Assets als auch in Krypto-Aktien rein investieren. Mit dem Global Crypto Leaders, dem UCITS Fund, der für alle zugänglich ist, investieren wir eben zu 90% in Krypto-Aktien und nur zu 10% in Krypto-Assets. Und da muss man natürlich sagen, dass die Aktien sich schon gewisserweise daran orientieren, wie Bitcoin tradet, aber auch ihre eigenen idiosynkratischen Verhaltensmuster aufzeigen. Wenn man sich jetzt nur dieses Jahr anschaut, so hast du recht, dass die Aktien eben underperformed haben gegen einen Bitcoin. Also es liegt ja unter anderem auch daran, dass viel von der positiven Performance bereits im Q4 letzten Jahres vorgenommen wurde, wo ein Bitcoin ja ca. 60% zugelegt hat und die Aktien oder vor allem auch unter den Minern viele um 100% und mehr zugelegt hatten. Und das zeigt halt einfach, dass natürlich da auch schon Phasen geben wird, wo diese divergieren können, aber über die lange Frist wird da immer eine gewisse Abhängigkeit voneinander sein, weil die da auch fundamental zusammenhängen.
Was man auch dazu sagen muss, der Grund, dass wir überhaupt 2 Fonds an der Stelle haben und nicht einen, ist, dass der Regulator vorgesehen hat, eben aus Gründen des Kleinanlegerschutzes eben nur zuzulassen, dass man eben nur bis zu 10% in Kryptocoins direkt investieren darf in Deutschland in einer derartigen Fondsstruktur, was wir persönlich eigentlich eher schade finden, weil wir denken, mit etwas mehr Freiheit als Fondsmanager könnten wir dort noch bessere Ergebnisse erzielen, aber wir müssen uns dort natürlich auch an die Auflagen halten. Und insofern gibt es 2 Fonds, einmal den Fonds, der eben nur ab größeren Investmentsummen zugänglich ist, der dann auch wiederum ziemlich frei investieren kann. Und das ist der Crypto Opportunities, der sich ja auch dieses Jahr sehr erfreulich entwickelt hat. Und dann der Global Crypto Leaders, der allerdings letztes Jahr auch von beiden Fonds der besser performende war. Und insofern, es wird unterschiedliche Marktphasen geben, wo Kryptoaktien mal besser performen als Kryptocoins. Und jetzt gerade seit Jahresanfang haben Kryptoaktien eben deutlich beispielsweise den Bitcoin, aber auch andere Tokens unterperformt. Insofern.
Außer MicroStrategy, da muss ich mal kurz einhaken. Es gibt ja diese wahnsinnige Firma von Michael Saylor, MicroStrategy, der ja sogar auf Pump das macht, irgendeinen Wandelanleihe zu 0,6% begibt und dann davon Bitcoin kauft. Das könnte man ja jetzt so als Idee machen, um das zu umgehen, dieses Krypto-Ding. Würdet ihr sowas investieren oder findet ihr das völlig irre, was da passiert?
Also grundsätzlich ist das eine Möglichkeit einfach, wie man dort Exposure aufnehmen kann. Das Riskante daran kann natürlich sein, dass eben in dieser Marktphase jetzt ein MicroStrategy mit so einem hohen Premium bewertet wird im Vergleich zu den Bitcoins, die sie besitzen, dass es dort einfach genau dieses Risiko gibt, dass wenn das zurückfällt, man natürlich dann mit einer sehr, sehr negativen Performance wiederum dasteht. Jetzt ist es eigentlich so, dass man das Timen, wann vielleicht der Wert dort zurückfällt, ganz, ganz schwer ausmachen kann, zumal jetzt MicroStrategy dazu übergegangen ist, sich so ein bisschen als das geleveragte Bitcoin-Play zu positionieren, indem sie einfach mit immer weiteren Krediten, die sie aufnehmen, immer weitere Bitcoins kaufen. Und insofern haben sie sich ziemlich positiv entwickelt dieses Jahr. Wir gehen aber davon aus, das wird sich auch irgendwann einmal wieder umdrehen. Und das Timing ist sehr, sehr schwierig, sich das an der Stelle anzuschauen.
Um einfach hier ein Gefühl zu bekommen. Also wer MicroStrategy kauft aktuell, der würde Bitcoin bei ca. 160.000 pro Coin kaufen. Das ist einfach das Premium, was hier in der Aktie letztendlich embedded ist.
Ja, und sie selbst haben im Schnitt, war jetzt nach dem letzten Kauf, der war ja auch diese Woche, glaube ich, im Schnitt für 33.000, glaube ich, eingekauft oder 33.000. Also da sieht man schon mal den Unterschied. 160.000 sind sie bewertet und für 33.000 haben sie eingekauft. Das ist schon ein ordentlicher Aufschlag.
Ja, das hat der Michael Saylor schon ganz gut gemacht.
Ja, das stimmt. Aber ihr würdet die also nicht kaufen? Also das ist für euch eine
schlechte Wette. Ich spüre schon so eine Bewunderung so ein bisschen darin.
Nein, also wir haben in der Vergangenheit da auch eine große Position drin gehabt, als eben dieses Premium nicht dergestalt war. Und jetzt ist es eine kleine Position. Also wir haben da auch in der Position natürlich dann auch durchaus gute Gewinne mit einfahren können. Aber jetzt ist es eben nur eine kleine Position, einfach aufgrund dieses massiv gestiegenen Risikos an der Stelle.
Vielleicht noch eine Frage zu Herrn Saylor selbst, ja, weil unsere Hörer und Hörerinnen sind auch, also wir kriegen wahnsinnig viele Fragen dazu. Könnt ihr euch vorstellen, das ist so irgendwie so das Symbol gerade für diesen Krypto-Hype. Was haltet ihr denn grundsätzlich von der Idee? Und ist der Typ wahnsinnig oder ist er einfach genial?
Also ich glaube, die ursprüngliche Idee, ein Teil deines Treasuries im Unternehmen, wenn du Cashflow produzierend bist und keine Wachstumsopportunitäten für Reinvestments hast, in Bitcoin zu allokieren, halte ich insgesamt für gut. Und am Ende war das ja auch das, was ihn vor 4 Jahren dazu oder was die Aktie dazu gebracht hat, so ein massives Wachstum hinzulegen. Was natürlich auch extrem smart ist von ihm momentan, ist, wie er die Kapitalmärkte spielt. Also indem er die Convertibles auflegt, damit Convertible Arbitrage zulässt. Also dass letztendlich der Käufer die Convertible kauft, eine Aktie dagegen verkauft, damit den Short Interest nach oben treibt, das wiederum die Short Sellers anzieht etc. Das spielt da schon sehr, sehr gut und das, wenn man sich den Aktienkurs da anschaut, das spricht ja schon viel für ihn.
Wahnsinn,
aber
ne?
Ja. Am Ende wird irgendwann das auch wieder zurück auf den Boden fallen und dann befürchten wir leider, dass wirklich extrem viele Retail-Investoren dabei Geld verbrennen. Und deswegen auch hier an die Zuschauer, da bitte wirklich mit Vorsicht drauf schauen und nicht unbedingt viel rein.
Was irgendwann auch noch einmal passieren kann an der Stelle, auch das muss nicht passieren, aber es kann auch irgendwann passieren, wenn wir irgendwann dann mal in einen Bärenmarkt geraten und dieser tiefer ausfällt, als vielleicht Michael Saylor sich das mal ausgedacht hat. Und das kann ja im Kryptomarkt mal leicht passieren, entsteht er möglicherweise dort mit einer überleveragten Position. Und dann könnte es eben auch einmal vorkommen, dass er damit dann Insolvenz anmelden muss und dann wiederum gezwungen sein wird zu verkaufen.
Zwangsversteigerung.
Was dann wiederum zu einem weiteren Abverkauf wird. Also man kann sich das schon ausmalen, wie es jetzt sehr, sehr gut geht, aber auch noch einmal umschwingen kann in der Zukunft. Das muss nicht passieren, aber das ist tatsächlich eines der Risikoszenarien.
Habt ihr ausgerechnet, ab welchem Bitcoin-Preis der gute Mann in die Zwangsvollstreckung geht?
Momentan kann ich dir das nicht sagen, aber beim letzten Zyklus, also vor circa 1,5 Jahren, war der Punkt bei circa $10.000 pro Bitcoin. Da hat nicht mehr so viel gefehlt.
Wahnsinn. Okay. Gibt es da auch so Klauseln in den Anleihen, die er begibt, drin, wo dann irgendwie eine Zwangssache ist, oder könnte er auch noch irgendwie versuchen, sich noch Geld zu beschaffen und muss ihn nicht zurückgeben vorzeitig?
Er hat ja über verschiedenste Kapitalstrukturen Geld eingesammelt. In Nizza waren wirklich viel an Klauseln drin, die ihn auch geschützt haben. Und dieser Schutz hat ja überhaupt noch dazu geführt, dass die Grenze bei $10,000 pro Bitcoin vor anderthalb Jahren lag. Leute hatten damals eigentlich schon berechnet, es müsste bei 16.000 liegen, wo wir wirklich schon dran waren. Und deswegen hat man auch fast eigentlich das Gefühl gehabt, dass Shortsellers diesen Bereich eigentlich versucht haben zu triggern. Aber er hat sich da schon ganz smart abgesichert.
Ich erinnere mich auch noch, in dem Bärenmarkt war es auch so, dass ich sag mal, viele Leute gesagt haben, der Bärenmarkt ist nicht vorbei, bis nicht Michael Saylor liquidiert wurde. Und das ist dann vielleicht der Moment. Am Ende kam es nicht dazu, muss man sagen. Und niemand weiß, ob es mal dazu kommt. Aber genau, im Moment hat er auf jeden Fall viel Rückenwind für das, was er tut. Aber ja, ich glaube einfach, man muss hier einfach gerade so, wie sich das Premium jetzt darstellt, definitiv zur Vorsicht raten an der Stelle.
Jetzt hat H. ja noch eine spannende Idee gebracht, das Unternehmen ihre Barreserven, ich meine, jetzt kann man die ja derzeit relativ gut verzinst für 5% in Amerika anlegen, aber die Zinsen sollen ja wieder sinken, dass man die in Bitcoin anlegt. Das hat ja mal Tesla angefangen und irgendwann hat man jedes Mal, jedes Quartal irgendwie hatte man mal ein Plus, mal ein Minus und die Leute haben gedacht so, oh nee, das ist doch nicht so die gute Idee, wenn man dann auch noch einen eigenen Treasurer einstellen muss, der dann immer noch bilanzieren muss, was da in der Bilanz ist. Könnte das noch eine Idee wirklich werden, wenn dann alle sagen, oh, der Dollar, Hilfe, wir haben so hohe Schulden in Amerika, da müssen wir vielleicht mal in anderen Vehikeln unser Bargeld anlegen?
Ich glaube, das ist wirklich sehr Fall zu Fall abhängig, weil MicroStrategy war es ja wirklich der Fall, das war ein profitables Softwareunternehmen mit sehr, sehr hohen Margen, aber wenig Reinvestment-Opportunitäten. Das heißt, die mussten irgendwie Kapital entweder zurück an ihre Anleger geben oder eben das in Sachen wie Bitcoin drin halten. Ich würde nicht sagen, dass ein Unternehmen mit viel Wachstumsmöglichkeiten in den normalen operativen Business das unbedingt machen sollte, weil fairerweise natürlich Bitcoin sehr volatil ist und auch die Verbindlichkeiten oder das, was ein Unternehmen ausgeben muss, typischerweise nicht in Bitcoin denominiert ist. Und dafür muss man ja typischerweise die Runway planen und das Treasury Management ausstellen.
Ich gehe trotzdem davon aus, es mag noch eine Zeit dauern, bis auch weitere Corporates wieder anfangen, etwas ihrer Treasury in Bitcoin anzulegen. Einfach in Erwartung dessen, dass sie nicht kurzfristig dran müssen, dort aber ein sehr liquides Instrument haben, was einen positiven Erwartungswert hat und was eben so ein Portfolio insgesamt in einer kleinen Beimischung eher stabilisiert.
Ich meine, so ein Apple, die haben so viel Cash da liegen. Ich meine, Berkshire Hathaway, die haben schon, Warren Buffett ist jetzt kein großer Anleger von Bitcoin, aber ich glaube nicht, dass die ihre Kohle da anlegen. Aber so ein Apple, der hat doch wahnsinnig viel, doch Microsoft, was die an Cash auf der Bilanz haben, da ginge doch was. Glaubt ihr sowas oder muss man da schon eine ganz andere Struktur als CEO haben? Man muss ja dann auch irgendwie aushalten, dass die Leute einen beschimpfen und sagen, was machst du denn da und so weiter.
Ich glaube an der Stelle ist auch so, die haben sicherlich ganz andere Prioritäten an der Stelle als ihr Cash-Management. Insofern, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich glaube aber, es wird über die Jahre wieder ein Thema werden. Und bin gespannt, wer dann von den größeren Namen damit vorbricht. Naturgemäß glaube ich, dass Asset Manager, die natürlich wie ein BlackRock für ihre Kunden jetzt dafür werben, wahrscheinlich auch diejenigen sein sollten, die sagen, sie beschäftigen sich ohnehin die ganze Zeit mit Anlagen. Insofern glaube ich, dass aus der Ecke wahrscheinlich irgendwann dann etwas kommen sollte. Aber das Timing davon wissen wir nicht. Spannender persönlich finde ich auch, wann fangen vielleicht weitere Staaten an, auch einen Teil ihrer Fremdwährungsreserven in Bitcoin anzulegen, weil eine wichtige Funktion ja von Fremdwährungsreserven ist eben, dass du dich auch von deiner eigenen Währung vielleicht mal etwas unabhängiger machst. Und gerade dort sind natürlich viele Eigenschaften von Bitcoin, auch dass es eigentlich, wenn du selber die Keys hältst, nicht von jemand anderes konfiziert werden kannst, eigentlich ganz spannend. Und ich glaube, das wird auch noch passieren. Und der Moment, in dem das passiert, ist natürlich auch klar, derjenige, der Staat, der sich dann da als erster eingedeckt hat in größerem Stil, wenn das dann publik wird, springt der Kurs auch gleich um Double Digits an der Stelle.
Nenn doch mal ein paar Ideen, welche
wer
Staaten.
Was wäre so ein klassisches, also wir reden ja jetzt nicht mehr, wir ich führen
glaube,
den Bitcoin.
Ich glaube, Middle East wäre aus meiner Sicht relativ,
also Saudi-Arabien,
ich sag mal, relativ progressiv derzeit aufgestellt. Aber wer genau dort als erster kauft, weiß ich nicht, aber ich würde in die Region schauen. Okay. Und ich weiß, dass manche Menschen sich dort auch bereits damit auseinandersetzen. Ich habe auch bereits mit ein paar deutschen Politikern im Hintergrund mal darüber geredet und ein paar Ideen ins Spiel gebracht. Aber ich glaube nicht, dass da in Deutschland, leider, ich würde sehr begrüßen, aber ich glaube nicht, dass in Deutschland kurzfristig etwas passieren wird. Aber die.
Du bewirbst dich nicht bei der Aktienrente mit als Anbieter mit einem Kryptofonds und sagst so, Mensch, bei Frau Mikus, die haben wir demnächst ja auch im Interview, dann weißt du nicht, kannst du dich ja bewerben. Da wird ja ausgeschrieben und dann kannst du dich bewerben, kannst einen Pitch machen, warum du in die Aktienrente mit deinen Fonds mit rein musst.
Also ihr dürft auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir es für sehr, sehr sinnvoll halten würden, wenn deutsche Renten künftig auch aus den global besten Tech-Unternehmen gespeist werden. Und insofern ist es naheliegend, dass wir dabei gerne eine Rolle spielen würden.
Okay, aber ihr seid ihr bei dem McKenfo seid ihr noch nicht dabei?
Wir sind aktuell kein Teil einer Allokation eines deutschen staatlichen Fonds.
Das wäre jetzt mal eine News gewesen hier.
Ja, stimmt.
Hätte mich allerdings tatsächlich auch gewundert. Sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Mentalität noch etwas anders ist dort bei Kenfo. Wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, für welche Unternehmen oder Staaten der Bitcoin sozusagen als Währungssicherung oder was auch immer, Cash-Sicherung in Frage kommt, kommen wir doch aber mal jetzt zu den Unternehmen, die tatsächlich von dieser Entwicklung profitieren. Also klar haben wir dann immer den Namen Coinbase als große Plattform, aber welche Unternehmen, welche Aktien haltet ihr grundsätzlich für aussichtsreich, die in dieser grundsätzlichen Gemengelage weiter profitieren werden und da ja stark wachsen werden?
Ja, also insgesamt würde ich dazu sagen, Coinbase, welchen du genannt hast, ist wahrscheinlich einer der stärksten Profiteure, nicht nur aktuell, sondern über die nächsten 12, 18, 24 Monate. Und ja, da können wir gerne noch genau darüber sprechen, warum und was dort vielleicht ein bisschen misspreist wird vom Markt. Und ansonsten darüber hinaus, diejenigen, die natürlich am direktesten von einer Steigerung des Bitcoin-Preises profitieren könnten, wären unter anderem Bitcoin-Miner. Da würde ich aber nicht Bitcoin-Miners in der Breite unbedingt als Kaufempfehlung aussprechen, sondern nur selektiert. Und letztendlich beschäftigen wir uns den ganzen Tag damit, dort nachzuschauen und zu suchen, wer denn die am besten aufgestellten und operativ effizientesten Miners sind, die Bitcoin möglicherweise beim Preis von unter 25.000 produzieren können und ein großes Wachstumspotenzial immer noch haben.
Okay, jetzt sagst du, Coinbase wird möglicherweise falsch gesehen. Jetzt sagen ja viele, Coinbase haben die Leute früher drüber gehandelt, da waren die Spannen relativ groß, jetzt macht man das über ETFs, da sind die Spannen viel kleiner, dann sind die zwar als Custodian irgendwie noch mit dabei, aber das wäre ein viel kleiner, margigeres Geschäft. Erklär uns mal, warum du meinst, dass Coinbase einer der großen Profiteure ist und warum der Markt das noch nicht so richtig preist. Er hatte schon, dieses Jahr ist Coinbase eine der Aktien, die im Plus ist, ja. Aber trotzdem so richtig durch die Decke gegangen ist sie noch nicht und von Allzeithochs noch sehr weit entfernt.
Noch sehr weit weg, ja. Und ich meine, am Ende ist es immer noch eine Aktie, woran viele Leute noch nicht so richtig glauben. Also gerade Goldman Sachs Lead Analyst, der sich das Ganze angeschaut hat und jetzt für die letzten anderthalb Jahre bearish war, musste letzte Woche kapitulieren und hat endlich sein Sell-Rating auf neutral gesetzt und das Price-Tag nach oben gesetzt. Da waren wir natürlich davor schon ein bisschen besser positioniert. Wir glauben, die Aktie ist so falsch verstanden, weil Leute sich einfach die hohen Kosten sich anschauen. Das waren bei der Spitze jetzt Ende letzten Jahres über 2% an Transaktionsgebühren. Das lag aber unter anderem einfach daran, dass viele Retail-Investoren mit sehr, sehr kleinen Investmentvolumina dort ihre Orders platziert haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, wenn du bei einem normalen Broker hingehst und für 20 Euro eine Aktie kaufen möchtest und dafür 10 Euro Transaktionsgebühren zahlst, so sind auch die relativen Transaktionsgebühren extrem hoch. Das heißt, das hatte einfach etwas mit dem Mix von der Ticketgröße zu tun gehabt, wo vor allem im Bärenmarkt oder ja in einem Zustand, wo die meisten Portfolien noch im negativen, im roten Zustand waren. Da haben die meisten Leute ihre Portfolien nicht angerührt und vielleicht gab es nur kleinere Sparpläne, die da immer wieder Geld nachgeschossen haben. Aber jetzt in den letzten Wochen sehen wir erst, dass wirklich das Retail-Volumen wieder angestiegen ist und das treibt natürlich die durchschnittlichen Order-Volumina in die Höhe und damit auch die durchschnittlichen Fees nach unten. Wenn du jetzt Coinbase vergleichen möchtest mit den ETFs, so vergleicht man damit nicht unbedingt Apples to Apples, weil du hast auf der einen Seite die Management-Fees der ETFs bei 30 Basispunkten circa rum und bei Coinbase zahlst du ja nichts dafür, dass du deine Assets auf der Börse halten darfst. Das heißt, du hast da eigentlich null. Und Coinbase an sich sind drei Geschäfte in einem. Du hast einmal die Börse, du hast den Retail-Broker und du hast den institutionellen Broker. Wenn du direkt auf die Börse gehst und du hast ein hohes Transaktionsvolumen da drauf, so zahlst du auch null für Limit Orders. Das heißt, man muss da wirklich differenziert betrachten, was man genau bei Coinbase durchführen möchte. Und fairerweise muss man auch sagen, dass die, seitdem die an die Börse gegangen sind, immer wieder diesen Pushback hatten, wegen zu hohen Kosten, wegen einer potenziellen Margin Compression etc. Und das ist nie wirklich zustande gekommen. Wenn man etwas gesehen hat, dann eher die Tatsache, dass sie im Bärenmarkt sogar ihre Margen wirklich stark erhöhen konnten. Und am Ende ist es nur der Mix, der hier eine Rolle spielt.
Jetzt erklär uns doch vielleicht mal, wenn jetzt beispielsweise der neue BlackRock-ETF, der Bitcoin-ETF, wenn der handelt, wie funktioniert das? Wo wird das jetzt gemacht? Wo werden die Bitcoins gemacht? Und wie schafft er das auch, dass da nicht irgendwie ein Misspricing passiert? Das muss ja irgendwie, der Markt ist ja, da kommen ja auf einmal Milliarden am Tag rein und man denkt sich so, wie kriegt das dieser Markt gestemmt? Und ich frage mich auch, wenn es wieder rausgeht, wie kriegt das der Markt hin? Und vielleicht erklärst du uns mal, wo das gemacht wird und was da passiert.
Ja, mache ich sehr gerne. Also die Zahl, die sich die meisten Menschen anschauen, sind ja die Trading-Volumina, zum Beispiel von einem BlackRock IBIT ETF. Die Trading-Volumina, die man sich bei Bloomberg und anderen Portalen anschauen kann, sind die Trading-Volumina im sogenannten Sekundärmarkt. Das ist der Markt, wo letztendlich einer, der bereits die Shares hält, diese an jemand anderen über seine Broker-Plattform verkauft, der diese Shares erwerben möchte. Das hat nichts damit zu tun, was die Net-Flows in BlackRock angehen. Die Flows setzen sich ja aus Zuflüssen und Ausflüssen zusammen und das findet sich letztendlich im Primärmarkt statt. Und der Primärmarkt ist letztendlich einer, wo normale Investoren gar keinen Zugang darauf haben. Das ist ein Markt, wo sogenannte Authorized Participants oder auch Market Maker letztendlich aktiv sind und die beschäftigen sich damit, immer wenn der ETF leicht mispriced ist, also mit einem leichten Premium oder Discount zum NAV tradet, dann eben in der Share Creation oder Share Redemption zu partizipieren. Und dort spielt dann letztendlich wieder zum Beispiel ein Coinbase eine Rolle. Also Market Makers können zum Beispiel im Primary-Markt Cash liefern, um neue Shares zu kreieren. Und sobald das dann passiert ist, fließt bei BlackRock letztendlich das Cash rein. Und BlackRock muss dann zu einem Coinbase zum Beispiel gehen, um die Bitcoins direkt zu erwerben. Okay. Die sind ja physisch hinterlegt. Und die werden dann auch bei Coinbase in der Custody dann hinterlegt. Man muss dazu sagen, Coinbase ist nicht der Einzige, der dort dann für den Spot-Trade zuständig ist. Es gibt auch viele andere Market-Makers, und Flow-Traders in Europa kennt man vielleicht, aber darüber hinaus natürlich auch die großen wie Citadel und Co. Und die haben dort die Möglichkeit, eben von Coinbase, aber auch anderen Börsen Liquidität zu sourcen, das zu liefern und das wird dann bei Coinbase in die Custody eingeliefert.
Okay, weil war ja immer die große Frage. Ist Coinbase überhaupt ein Profiteur dieser, oder die Plattformbetreiber, sind die überhaupt Profiteure dieser neuen ETF sozusagen Entwicklung und offenbar ja.
Coinbase bekommt von BlackRock zum Beispiel 100% der Custody Fees. Das sind laut Schätzung, ich würde mal sagen 10 bis 20 Basispunkte pro, also für deren AUM. Und Coinbase ist auch ein Teil der Spot Flows und das wird dann dort über die institutionelle Börse von Coinbase betrieben, wo dann nicht 2% Transaktionskosten anfallen, sondern weniger, aber trotzdem das relevant.
Ich glaube Coinbase, Coinbase profitiert hier auch nochmal etwas mittel- und langfristiger einfach durch das zusätzliche Vertrauen, was ihnen nochmal entgegengebracht wird, durch die Geschäftsbeziehungen, die entstehen und weil sie sich einfach als die zentrale institutionelle Plattform dort etablieren, die auch, wenn dann wiederum weitere Geschäftsmodelle entstehen, wenn es dann irgendwie um Staking geht bei einigen Coins, die an vielen anderen Wertschöpfungen wieder mitpartizipieren. Insofern glaube ich, es gibt den unmittelbar, das, ich sag mal, wie sie dort unmittelbar ein Fees beispielsweise von BlackRock profitieren. Sie profitieren natürlich auch dadurch, dass durch die ETFs jetzt wieder Krypto ganz viel Interesse bekommen hat und sie werden am Ende viel mehr wiederum am Trading verdienen, wie wir auch schon in den letzten Wochen einfach an den Volumina ablesen konnten. Und dann, ich glaube, nicht zu unterschätzen, ist einfach diese zentrale Verankerung im Ökosystem, das Vertrauen, was ihnen entgegengebracht wird. Insofern sind sie dort insgesamt einfach sicherlich eine der gerade am besten aufgestellten Plattformen weiter.
Und dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben bisher viel über den Bitcoin gesprochen. Nun gibt es da draußen 20.000 weitere Kryptoassets, wenn man nur über die Fungiblen spricht. Und Bitcoin macht bei Coinbase weniger als 40% des Trading-Volumens aus. Das heißt, wenn der Gesamtkuchen Krypto wächst und viel Non-Bitcoin, was damit auch wächst, dann findet natürlich dort auch viel Trading-Aktivität etc. bei Coinbase statt.
Aber jetzt habt doch viele immer gesagt, der Bitcoin wäre als Zahlungsmittel ungeeignet, weil dieses Umschreiben auf der Blockchain und das würde viel zu langsam gehen und so ein Mastercard, der würde in einer Sekunde, weiß ich nicht, Milliarden an Transaktionen hinkriegen und der Bitcoin, der wäre viel zu langsam. Jetzt frage ich mich, die müssen da ja, wenn da auf einmal eine Milliarde reinfließt am Tag, muss ja sofort das irgendwie funktionieren. Haben wir da irgendwas missverstanden oder wird das irgendwie da anders gemacht oder wie? Weil die haben ja dann auch die Coins und alles. Das muss ja dann irgendwie auf der Blockchain auch, ist die doch schneller, der Bitcoin oder wie geht das?
Wir sehen ja, wenn zum Beispiel ein BlackRock jetzt Dienstag diese Woche 850 Millionen eingesammelt hat, das sind ja nicht 850 Millionen Kleinstbeträge an Transaktionen, sondern eine große Transaktion, die eben dieses Gesamtvolumen abbildet. Ich würde das nicht unbedingt vergleichen mit einem Visa oder Mastercard, sondern eher mit der Fedwire, also dem Settlement-Netzwerk der USA, wo letztendlich ja erst Millionenbeträge pro Transaktion umgesetzt werden. Das heißt, Bitcoin ist vielleicht in der aktuellen Version, würde ich sagen, für den alltäglichen Kauf des Kaffees nicht unbedingt eine gute Wahl. Aber für Settlement der 850 Millionen ETF-Inflows ist es mehr als zureichend. Und die Marktliquidität gibt das auch auf jeden Fall zu.
So, jetzt habt ihr noch von anderen Coins erzählt. Vielleicht könnt ihr noch ein paar uns mitteilen, wo ihr sagt...
Nee, wir wollen doch die Miner noch hören.
Weil die wollte er ja nicht nennen. Das hat er
doch, er hat gesagt, ist nicht, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren.
Okay, dann sagt er uns ein paar.
Sondern da muss man schon genau hinschauen.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde ja Riot und ClearSpark sehen. Aber sagt eure Ideen mal.
Also mit CleanSpark haben wir zum Beispiel Ende letzten Jahres sehr, sehr viel oder gut Geld verdienen können. Wir haben auch CleanSpark jetzt dieses Jahr relativ gut aktiv managen können und haben letztendlich nahe den Höchstständen unsere Position auch reduziert und halten momentan nicht mehr zu so großen Höhen im Portfolio CleanSpark, wie wir es davor hatten. Daran sieht man unter anderem, dass wir zwar die gleichen Namen interessant finden können, aber einfach von der Volatilität her natürlich Gebrauch machen, um aktiv auch unsere Returns auszusteuern. Ein Riot ist momentan etwas challenged, würde ich sagen, wenn man sich die operativen Zahlen von Riot die letzten Monate angeschaut hat, so hat man gesehen, dass die auch viel Downtime ihrer Miners hatten. Die wichtigsten Assets von diesen Mining-Firmen sind eben die Mining-Maschinen selber. Und wenn die offline sind, dann hast du da was gewaltig falsch gemacht. Nun wird in den nächsten Monaten da etwas dran sich hoffentlich ändern, wenn Riot seine zweite Site Corsicana aufmachen wird und von Rockdale diversifiziert. Die neue Site wird Immersion Cool sein, also die Datencenter werden anders betrieben werden als bisher und wir haben zumindest aktuell viel Hoffnung dafür, dass Riot einen gewissen Turnaround hinlegen wird. Ist aber momentan trotzdem nicht unser Top-Pick. Investoren können sich ja unsere Portfoliostruktur anschauen und können darin sehen, dass Iris Energy zum Beispiel über die letzten Monate immer einer größeren Position von uns war und das ist unter anderem ein Miner, den ich jetzt hier vielleicht auch hervorheben möchte. Es ist der Miner, wo ich vorhin meinte, dass die für unter $25,000 pro Bitcoin momentan produzieren können, stets hohe Uptime haben. Die haben sich letztes Jahr von circa einem auf 6 Exahash sich vervielfacht an operative Größe und sind dieses Jahr momentan dabei, von 60 auf 20 auszuweiten und haben dabei unter anderem mit die effizienteste Flotte und traden dann zum Jahresende mit einer Runrate, Free Cashflow Valuation von 3x, was einfach sehr, sehr gering ist im Vergleich zu deren Ertragskraft in diesem Bereich. Also da gibt es schon immer wieder noch Miners, die mispriced sind und die auch relativ zum Bitcoin über die nächsten Monate eine Outperformance hinlegen können.
Wie ist denn das mit der Energie? Wo kriegen die ihre Energie her? Da wird ja gerade wieder auch diskutiert, dass da möglicherweise der Regulator kommt und sagt so, nee, das geht aber so nicht. Ist das eine Gefahr?
Also das, was man meistens in den Medien sieht, sind ja einfach nur die Gigawatts, die da in oder Gigawattstunden, die da in Bitcoin Mining rein investiert werden oder verbraucht werden. Und dann kann man so schöne Statistiken sich anschauen, dass Bitcoin Mining mehr Energie verbraucht als Island etc. etc. Aber Energie ist ja an sich nicht fungibel. Das heißt, Energie muss ja quasi in dem Moment und an dem Ort verbraucht oder weitergeleitet werden. Eine Weiterleitung kostet immer einen gewissen Effizienzgrad und ein Verbrauch ist nicht immer möglich, wenn die Abnahmequellen nicht am gleichen Ort vorhanden sind und zur gleichen Zeit wie der Zeitpunkt der Energieerschaffung. Das führt eben dazu, dass global gesehen wir extrem viele Energieressourcen haben, die ungenutzt sind oder wo zu viel Energie erzeugt wird und das nicht in die Netze eingespeist werden kann. Wir sehen zum Beispiel in Texas ein Grid mit 30% erneuerbaren Energien, die immer wieder auch mal negative Energiepreise aufweisen, weil einfach lokal zu viel Wind und Solar erzeugt wird. Und Bitcoin Mining ist ein so brutal kompetitiver Wettbewerb, dass die Miners sich gar nicht leisten können, mit normalen Konsumenten wie du und ich, um Strom zu konkurrieren. Die müssen dorthin gehen, wo der Strom günstig ist und keinen anderen Abnehmer findet. Und deswegen sind einfach nur die Vergleiche auf reiner Energieverbrauchsbasis nicht korrekt, sondern man müsste eigentlich eher sagen, Bitcoin Miner stellen eine weitere flexible Abnahmequelle für Grids dar, die eben in Zukunft noch mehr von erneuerbaren Energien angewiesen sind und können damit diese Grids eben stabilisieren.
Das ist wie der Wasserstoffspeicher, der da, wo Wasserstoff produziert wird bei überschüssiger Energie. Das ist ja wunderbar.
Was ganz spannend ist, was noch ganz spannend ist, diese Miner haben dann teilweise Verträge. Wenn das Stromnetz auf einmal gerade überlastet ist und ganz viele Menschen Strom brauchen, dass sie dann verzichten darauf, diesen abzunehmen und den wieder ans Netz zurückverkaufen. Und das war für einige der Miner auch durchaus eine profitable Angelegenheit zwischendurch.
Okay. Genau. Wo ist denn Iris Mining zu Hause? Wo kriegen die ihren Strom her?
Iris Energy ist eine seltsame Firma mit einem australischen Team, aber bisher Mining Sites in Kanada und die bauen momentan aber was in Texas auf. Also Ende diesen Jahres wird es eine primär amerikanische Firma sein, aber die Historie ist auch viel non-US gewesen.
Jetzt haben viele immer mal gesagt, Northern Data, das war so eine ganz komische Veranstaltung, wo man nie so richtig wusste, was ist denn das? Habt ihr sowas oder guckt ihr euch sowas an oder...
Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Also Northern Data ist ja ein Unternehmen, was aus dem Bitcoin-Mining-Bereich kam, gewisserweise. Momentan sich auch diversifiziert und sich dabei wirklich eine sehr, sehr gute Position aufgebaut hat. Die sind momentan, die bieten das größte GPU-Cluster in Europa an, was natürlich für AI-Workloads genutzt werden kann. Und während Amazon, Google, Meta und Co. sich händeringend um Nvidia-GPUs sich streiten, diese aber nur in den USA in deinem Datencenter reinsetzen, gibt es in Europa eigentlich kaum jemanden, der hier wirklich zu den neuesten H100-GPUs dann Zugang hat. Und Northern Data ist ebenso einer mit wirklich über 20.000 Maschinen in der Pipeline und werden jetzt in den nächsten Monaten dort die ersten relevanten AI-Umsätze durchs Machine Learning Trading in deren Datenzentren generieren.
Was an der Stelle, glaube ich, noch ganz spannend ist, wenn man sich jetzt mal in Nvidias Position versetzt. Die wollen ja selber auch ein bisschen ins Cloud-Service-Provider-Geschäft reingehen. Und die haben deshalb einen Anreiz daran, Teile ihrer Chips, auch nicht alles irgendwo an Amazon, Microsoft etc. zu geben, wer dann auch direkt mit denen dort im Wettbewerb stehen würde, sondern die finden es eigentlich ganz gut, wenn es nicht irgendwie ein, zwei, drei Großabnehmer ihrer Chips gibt, sondern wenn es einen schön verteilten Markt gibt. Und deswegen beobachten wir, dass sie teilweise gerade diese neuen fokussierten Player durchaus mit ihrem knappen Gut, nämlich den Chips, durchaus füttern und die relativ gesehen teilweise besseren Access haben, als vielleicht einige der ganz großen Cloud-Computing-Anbieter.
Also Nvidia habt ihr noch und da seht ihr auch noch auch aus Sicht des Kryptomarktes noch Nachfrage. Das war ja auch mal einer der großen Wachstumsmärkte für Nvidia.
Aus Sicht des Kryptomarktes gar nicht viel, weil er am Ende ja nach dem Umstieg der wesentlichen Blockchains dort nicht mehr viel Krypto mit Ethereum-Maschinen gemeint werden kann. Nvidia sind wir weiterhin investiert, aus anderen Gründen. Und die sind natürlich vor allen Dingen die wirklich gute Positionierung für das weitere Wachstum von Datencentern basierend auf den AI-Nachfragen, die bestehen.
Bevor wir dahin abschwenken, vielleicht nochmal eine Frage. Wir haben ja jetzt die große Community wartet ja auf das Halving im Ende April, glaube ich, 20. April oder so. Und man ist sich auch nicht da ganz einig, welche Auswirkungen das denn haben wird. Für welche Variante würdet ihr euch denn entscheiden?
Also ich persönlich, da muss man auch fairerweise sagen, intern in der Firma sind wir uns auch nicht immer einer gleichen Meinung. aber ich persönlich bin der Meinung, dass es fundamental gesehen gar nicht so einen großen Unterschied macht, aber dass es als Koordinationsmechanismus hilft. Und wenn einfach viele Leute dran glauben, dass rund um das Halving herum sich auch der Kryptozyklus sich orientiert und dass typischerweise nach dem Halving eben noch ein gewisses positives Preismomentum zu erwarten ist, dann ist das an sich etwas, was zu einer self-fulfilling prophecy sein oder werden kann. Und von daher sehen wir jetzt aktuell schon in den Medien auch zum Beispiel Aussagen wie, es gibt täglich zwischen 5.000 und 10.000 inkrementelle Nachfrage an Bitcoin durch die ETFs, durch die Zuflüsse. Und nach dem Halving sehen wir nur 450 Bitcoin inkrementelles Angebot pro Tag. Das heißt, es gibt da einfach eine Imbalance von Faktor 20x. Und gerade solche Themen werden natürlich rund um das Halving von allen Medien bespielt. Das wird nochmal mehr betonen, was für ein seltenes Gut Bitcoin ist. Und das ist am Ende ein, ja, würde ich sagen, weltweit einzigartiges Gut, was eine unelastische Nachfrage hat. Wenn der Goldpreis auf 20-fache steigt, dann wird es auf jeden Fall viele geben, die mehr Gold aus der Erde buddeln wollen. Bei Bitcoin ist das Angebot mathematisch festgesetzt. Ich kann jetzt schon sagen, wie viel Bitcoin 2100 in Zirkulation sein werden, und daran wird sich nie was ändern. Und das macht einfach diese Anlageklasse so attraktiv als Wertspeicher.
Aber die andere Seite gibt es ja eben auch. Die sagen, das wird dann unattraktiver zu meinen, zu ernten.
Man muss aber ja dazu sagen, es gibt natürlich einerseits die Mining-Fees aus eben diesen neu freigesetzten Bitcoin. Darüber hinaus gibt es aber ja auch schon Transaktionsgebühren, die dann immer, ich sag mal, in unterschiedlicher Höhe, zwischenzeitlich auch schon mal einen zweistelligen Prozentsatz dieser Gebühren bereitgestellt haben. Und je mehr der Bitcoin sich in der breiten Gesellschaft durchsetzt, umso größer wird letzten Endes der Anteil der Transaktionsgebühren am Umsatz der Miner werden.
Okay. Und es ist ja gewisserweise auch eine Chance, im Wettbewerb voranzukommen für die Miners, die eben effizient sind. Also die Miners mit den niedrigsten Produktionskosten pro Bitcoin werden einfach nach dem Halving, wenn einige schlechtere Wettbewerber ausscheiden, an Marktanteilen gewinnen. Und je nachdem, über was für einen Zeithorizont man schaut, über die nächsten Jahre könnte das sogar etwas sein, was dann für manche sich positiv auswirken wird.
Okay, dann seid ihr ja gar nicht unterschiedlicher Meinung. Also ihr beide zumindest nicht. Nein, ihr sagt, das Halving wird eher positiv wirken.
Ja, das ist so. Man kann sich höchstens darüber streiten, was ist der größere Effekt. Aber auch das tun wir gar nicht so. Ist es die Nachfrage oder die Angebotsverknappung oder ist es am Ende die self-fulfilling Prophecy. Ich glaube, es ist am Ende ist das irgendwo beides an der Stelle. Und ja, ich sag mal, die typische Historie ist letzten Endes, der Bullenmarkt fängt vor dem Halving an. Da sind wir jetzt relativ, gut in der historischen Analogie, und er hält danach dann noch eine ganze Weile an. Und das ist ja auch eigentlich das, was unsere These an der Stelle ist, dass wir vor allem einfach einen fortgesetzten guten Markt dort für Bitcoin, auch für einige andere Coins sehen, weil einfach diese große zusätzliche Nachfrage unter anderem auch von institutionellen Käufern draufkommt. Wenn dann der Preis wieder steigt, wird auch wieder freundlicher über den Bitcoin berichtet. Mehr Retail kommt in den Markt, auch das sehen wir alle. Ja, und das ist eigentlich gerade die Ausgangslage.
Jetzt ein Kursziel. Komm, Jan, jetzt gib ein Kursziel aus. Ich meine, Katie Wood hat ja auch Kursziele schon ausgegeben. Die hält ja in ihrer Million fest. Und jetzt kommt das Jan Beckers Kursziel oder das H. Kursziel. Sagt euer Kursziel für Bitcoin, damit wir ja auch mal wissen, wohin das gehen kann.
Ja, ich habe Anfang des Jahres einen kleinen Newsletter rausgeschickt, da habe ich gesagt, die Market Cap des Krypto-Universums steigt um mindestens 60%. Da sind wir jetzt schon angekommen an der Stelle. Ich würde es mal so sagen, ich denke, es ist relativ likely, dass in diesem Zyklus wir Höhepunkte finden, die irgendwo zwischen 100 und vielleicht 250 oder 300k liegen werden, irgendwo dazwischen in diesem Zyklus. Und dann wird es auch mal wieder einen Bärenmarkt geben und dann wird sich wahrscheinlich wieder alles an der Stelle erholen.
Oh, das klingt doch...
So, und dann würde ich jetzt gerne noch einen Zeitraum wissen, weil du hast ja auch eben gerade gesagt, dass wir glauben, also die Bullenphase vor dem Halving sind wir und danach geht es historisch betrachtet immer auch noch weiter. Reden wir da über 6 Monate? Reden wir da über... Also das nächste Halving ist ja dann wieder... Alle 4 Jahre, glaube ich, ist es, ne? Genau.
Genau, ich glaube, ich würde es...
Ich würde jetzt
überhaupt kein Datum oder so daran schreiben. Also, wir glauben in diesem Zyklus an der Stelle. Ja. Und dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wann es sein könnte. Aber ich glaube, wir würden auch sehr davon abraten, dazu verengt drauf zu schauen. Wir halten es weiterhin einfach für sinnvoll. Der normale Anleger sollte einfach, ich sag mal, seine Exposure dort aufbauen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Der sollte eigentlich langfristig drauf schauen. Ich glaube aber, das Wichtigste ist fast einfach noch, dass man am besten sich im Zweifelsfall einfach nur an 1, 2, 3 Blue-Chip-Assets an der Stelle hält. Das ist auf jeden Fall Bitcoin. Das sind vielleicht noch ein paar andere. Die typischen erfahrenen Marktteilnehmer, die halten fast alle 50% oder mehr in Bitcoin und jagen nicht dem latest neuen Meme-Coin hinterher. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das größte Risiko wieder für viele Retail-Investoren in diesem Bullenmarket, dass man versucht und von irgendwelchen Narrativen oder von irgendwelchen am Ende Promotern auf Social Media getrieben, irgendwelchen Coins, die vielleicht auch noch bei $0.0001 stehen, von denen es aber Trillionen gibt, hinterherjagen. Insofern würde ich sagen, am Zweifelsfall einfach simpel halten, im Zweifelsfall nur Bitcoin-Exposure oder nur Bitcoin und eine Handvoll oder so an Exposure erhalten. Wer möchte, darf sich natürlich auch gerne unsere Fonds anschauen, aber ich würde sagen, einfach Bitcoin-Exposure ist the basic und darüber hinaus ein paar Sachen vielleicht machen, aber auch nicht zu viel und dann einfach lange liegen lassen. Das ist wahrscheinlich das beste Rezept.
Jetzt hast du ja schon von der Historie gesprochen. Da ging ja meistens im zweiten Schritt, wurden dann die Nachzügler-Coins besser. Ethereum oder Solana. Würdest du auch glauben, dass sich das wiederholt jetzt?
Häufig wiederholt sich das, absolut. Und ein höheres Marktbeta erzielt man natürlich häufig mit Coins, die eine deutlich geringere Market Cap haben an der Stelle. Das Risiko ist, wie so oft, dass, man dann zwar irgendwo temporäre Gewinne hat, die aber nicht dauerhaft halten kann. Vor allen Dingen ist aber auch das Risiko, dass einfach so viel Schrott da draußen ist. Ich glaube, sie hat mal gesagt, wir glauben wirklich 99,9% der Token und mehr, die da draußen sind, sind nicht ernst zu nehmen als Anlageobjekte. Das ist, glaube ich, das größte Risiko, dass wieder, ich sag mal, so viel Mist da draußen auch wieder sehr hochgespült wird und dann natürlich am Ende sehr, sehr tief fallen wird.
Wobei ich das Gefühl habe, dass so, zumindest in unserer Blase, also es gab schon Zeiten, wo wirklich mehr verschiedene neuartige Coins gehypt wurden oder so. Also jetzt ist doch schon sehr die Rede immer von dem Fokus auf Bitcoin.
Das ist gut. Also, das ist gut. Das ist, wer weiß, ob das dann auch genauso anhält, aber grundsätzlich ist es natürlich erfreulich. Und ich glaube, je mehr Zyklen man an der Stelle mitgemacht hat, umso wahrscheinlich realistischer werden dann natürlich auch die Vorstellungen und die Investment-Hypothesen der Marktteilnehmer.
So. Sehr gut. Jetzt haben wir euch ja nur begrenzte Zeit. Da wollen wir zum Schluss, können wir euch natürlich nicht gehen lassen, um nochmal zu fragen. Also ihr seid A, mit dem Kryptoforscher ein Outperformer, wenn man das zum ETF anguckt. Aber ihr seid auch mit eurem Standardprodukt, dem Internet Leaders. Das ist ja auch, da habt ihr ja vor Cathy Wood, die ist ja dieses Jahr sogar im Minus. Und ihr
ist sie
habt
wirklich?
Alles, sogar den Nasdaq Internet. Die ist im Minus dieses Jahr, ja.
Mein Gott.
Also ich habe es geguckt. Also die Cathy Wood ist, ich guck mal kurz hin. Also wo haben wir es denn? ARK Innovation ist bei 93% seit Jahresanfang.
Also -7.
-7. Dann gibt es den Kollegen Thelen, der hat 100,9, also 0,9% gemacht. Und ihr seid mit 12,6% an der Spitze. Und selbst den Nasdaq Internet und den Nasdaq 100 und den Digital Leaders und was ist alles für Kongo, selbst Hangins Tech Megatrend, der ist auch im Minus. Was habt ihr anders gemacht als die anderen? Verrat uns doch mal einmal zum Schluss, was ihr da gemacht habt. Ja. Ihr müsst weniger die Non-Profitable Tech haben, ihr müsst mehr große Tech haben, weil das die fetten Outperformer auch dieses Jahr wieder waren, weil die Zinsen ja gestiegen sind. Erklär uns, was ihr anders gemacht
also,
habt.
Also genau, ehrlich gesagt kannte ich jetzt die Performance da gar nicht von anderen.
Aber
du guckst
dir nicht morgens, wenn du aufstehst, die Konkurrenz an und sagst so, ich würde jeden Morgen angucken, würde sagen, gegen den Thelen gewonnen. Die Cathy auch outperformt. Das macht ihr nicht?
Nein, wir gucken uns wirklich unser Portfolio an der Stelle. Und der Grund, glaube ich, warum das dieses Jahr wieder gut gelaufen ist, sind die Einzelaktien, die wir ausgewählt haben, in hoher Dosierung, mit hohen Gewichtungen, haben sich ziemlich gut entwickelt an der Stelle. Anders als Cathy Wood sind wir auch weiterhin beispielsweise in Nvidia investiert, obwohl wir dort Gewinne mitgenommen haben. Wir sind aber auch in viel größerem Maße in andere, kleinere Unternehmen investiert, die wir hier auch schon vorgestellt haben. Ich glaube, wir haben letztes Mal noch über Kaspi gesprochen, richtig?
Genau.
Ja, das ist eine große Position von uns, die sich sehr erfreulich entwickelt hat. Dann auch Duolingo, über was wir gesprochen haben, hat wieder tolle Earnings gezeigt, die wir...
Oh, meine Kinder nerven damit immer. Das macht immer Bing, Bing. Das ist irgendwie so... Das ist wirklich,
ja, das ist doch zu Hause die gutes Signal App, wahrscheinlich, wenn die Kinder so wirklich, auch deine Kinder so eine, sich damit als beschäftigen. Die, also,
ja.
Viele andere
so Gamification.
Genau, viele andere Einzelaktien, die wir ausgewählt haben, haben sich in Summe auch ziemlich positiv entwickelt. Und das Schöne ist, das wurde aber in der Regel auch von einfach sehr, sehr starken Unternehmensergebnissen untermauert. Und insofern, ja, ich sag mal, wir gehen davon aus, dass die wichtigen unterliegenden Trends natürlich insbesondere das Wachstum der AI-Wirtschaft weitergehen wird und dass ganz viele der Geschäftsmodelle, die wir im Portfolio haben, vielleicht jetzt auch gar nicht so AI auf der Stirn stehen haben, aber dann doch sehr deutlich davon profitieren werden, wie beispielsweise auch ein Nubank, die wir ja häufiger besprochen haben.
Da wollte ich gerade zu kommen.
Nubank.
Ja, und das ist ja tatsächlich, inzwischen ist das ja lange kein Geheimtipp mehr. Ich glaube, du hast sie hier bei uns im Podcast, warst du der Erste, der sie genannt hat. Was ist denn da, die sind ja inzwischen wahnsinnig groß auch, also ich weiß gar nicht, die Market Cap, weiß ich nicht, deutlich, schon haben die schon 100 Milliarden oder so, ich weiß es gar nicht.
Nein.
Also, Nein. Aber sie wachsen trotzdem mit Unkraut. Genau. Ich meine, irgendwann sind doch die Brasilianer alle.
Wo kommt denn da jetzt noch Fantasie her? Fragen auch ganz viele Hörer.
Ja, okay. Also ich meine, Nubank muss man ja sagen, Nubank hat in den letzten 2 Jahren den Umsatz vervierfacht und die sind von unprofitabel auf über 1 Milliarde Gewinn im letzten Jahr gewachsen. Die wachsen weiterhin und gehen natürlich in viele zusätzliche Märkte rein. Und insofern ist es halt auch eine Aktie, die zwar gut gelaufen ist, wo aber auch die Fundamentals sehr, sehr gut gelaufen ist. Das ist natürlich am Ende das, wo wir uns am meisten dran orientieren. Und deswegen bleibt es auch weiterhin noch eine große Position bei uns im Global Internet Leaders 30.
Was machen die anders als andere, als weiß ich nicht, andere Neobanken? Was ist denn an denen so geil, dass jetzt selbst die nach Amerika geht? Und ich denke mir, wenn die zu groß in Amerika werden, dann könnte ich mir vorstellen, wird auch in Amerika irgendwann der Regulator kommen und wird sagen, nee, hört mal auf damit. Was machen die denn anders? Erklär es uns mal.
Also, dass sie nach Amerika gehen, haben sie beispielsweise jetzt gar nicht announced, auch wenn man sich das vorstellen kann, dass sie das sicherlich mal machen werden. Am Ende ist es einfach eine Summe, vor allen Dingen aus A, sehr, sehr guter Execution. B, die hatten einen der besten Heimatmärkte, die man sich vorstellen kann, weil einfach die brasilianischen Banken in dem, was sie ihren Nutzern chargen, einfach unverschämt hohe Gebühren hatten. Das ändert sich einfach jetzt dort langsam. Und dann muss man sagen, auch in allen Gesprächen, die wir immer mit ihnen führen, das ist ein Unternehmen, was wirklich es schafft, dreimal um die Ecke nach vorne zu schauen und eigentlich strategisch immer absolut allen anderen wieder voraus ist. Wir haben neulich noch mit denen über ihre AI-Strategie reden können und ja, sind einfach relativ positiv gestimmt, dass die ihre gute geschäftliche Entwicklung fortsetzen können. Und sie noch nicht jetzt bei den 100 Milliarden sind, aber sie dort wahrscheinlich mal hinkommen werden.
Jetzt mal noch eins zum Schluss, aber natürlich noch einen Geheimtipp. Du hast mal Kaspi irgendwann mitgebracht und jedes Mal hast du was Neues mitgebracht. Jetzt wollen wir natürlich noch eine neue Sache haben, wo wir uns dann auch dran erfreuen können und das nächste Mal gucken können, ob du auch da wieder Gold richtig lagst.
Naja, wir haben letztes Jahr ins Portfolio genommen die Aktie von Grindr. Das ist die größte Dating-App für die homosexuelle Community. Und die haben zuletzt auch wieder mit beeindruckenden Zahlen von sich Rede machen können. Und es ist trotzdem noch eine Aktie, die eigentlich fast keiner kennt, die auch eine relativ kleine Market Cap an der Stelle noch hat. Und ja, wo wir auch gutes Wachstumspotenzial sehen. Und deswegen ist sie auch im Global Internet Leaders 30 eine der Top 10 Positionen.
Okay, da hatten wir aber Rückmeldung von Menschen, die sagten, das wäre viel zu teuer. Homosexuelle würden auch aufs Geld achten, da gäbe es viel günstigere Angebote, sich zu vernetzen und Spaß zu haben. Man müsste mal nicht Grindr nehmen. Also das war nur eine Rückmeldung. Ich wollte nur sagen, es schrieb einer so, nö, Jan Beckers kann selbst nicht homosexuell sein, weil dann wüsste er, dass das nicht. Du hast damals gesagt, das wäre irgendwie so was wie das offizielle Melderegister für homosexuelle Menschen. Oder meint er, nee, das könnte so nicht sein, das wäre zu teuer. Aber gut, dann, wir werden das weiter
beobachten. Also ich habe ja in meinem Netzwerk und mein Team hat sich in unserem Netzwerk sehr, sehr konsequent umgehört, bevor wir die Aktie gekauft haben. Und das, was ich gesagt habe mit dem Einwohnermeldeamt, das war wirklich ein O-Ton von einem Heavy-Nutzer von Grindr aus Berlin an der Stelle. Okay. Und insofern auch wenn wir es selber nicht nutzen, zumindest ich wüsste gerade niemand aus unserem Team, aber manchmal weiß man ja auch nicht, wir haben dort sehr viel Research reingesteckt.
Okay, prima. So, jetzt haben wir eigentlich die Welt einmal umschritten. Jan, das war wirklich sehr spannend. Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr noch meint, das müsste unbedingt noch mitgeteilt werden, um die Welt zu verstehen?
Ich glaube, die Welt verstehen, das ist ein ganz breites Teilnehmerfeld, aber
arbeiten wir auch ständig dran.
Genau. Da müssen wir dann das würde uns auch interessieren, was wir dort noch so alles weitere verstehen können. Aber ich glaube, für diese Folge haben wir lange gesprochen und schön wieder hier gewesen zu sein. Und jetzt freuen wir uns hoffentlich auf den weiteren Zyklus, der uns hier bevorsteht.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank. Ja. Welches Kurs hast du jetzt nochmal mitgenommen beim Bitcoin? Also ich habe 300.000. Ne,
hab du ich hast dran, ich habe 250 nur mitgenommen.
Nee, ich hatte doch irgendwie, die Range war glaube ich 100k bis 300k, hat er gesagt.
Also ich habe bis 250.000. Aber wir können es uns nochmal nachhören und dann werden wir es feststellen. Aber das Kursziel war auf jeden Fall, war es ein Boldes. Wobei es gibt relativ viele, die so hohe Kursziele haben und das ableiten aus den ganzen Flows, die da reinfließen und. Also insofern, weil es jetzt. Es gibt ja auch noch höhere von Cathie Wood,
die natürlich
eine Million hat und weiß
ich. Aber wir haben das ja schon gesagt, ne? Also er ist viel, viel offener geworden, Jan, viel outspokener. Das war ja am Anfang wirklich immer sehr zurückhaltend. Also das ist super. Also da bekommt man jetzt auch wirklich Aktien genannt. Ich fand es auch wirklich irgendwie ganz cool, wie sie über MicroStrategy geschwärmt haben, beziehungsweise, beziehungsweise vom Gründer.
Die Strategie des Michael Saylor, das finde ich super, der auf Pump irgendwie das kauft, dann ein Arbitrage-Geschäft macht und die Shortseller raussqueezt. Also das wollen wir wirklich hinkriegen. Also das ist wirklich top. Und was man auch nochmal sagen muss, und das hat er auch nochmal extra, als wir schon das Tape aufgehört, hat er nochmal gesagt, wir müssen trotzdem nochmal einen Risikohinweis machen. Auch wenn wir jetzt solche hohen Kursziele hören, ob es jetzt 250 oder 300.000 waren, Krypto ist wirklich nur was für Leute, die sehr risikofreudig sind und es eignet sich auch nur als kleine Beimischung. So, das muss man nochmal wirklich jetzt sagen, nicht, dass man sagt, so, naja, wenn ich mit Bitcoin mein Geld vervierfachen kann, wozu brauche ich denn so ein Basisinvestment, was zwischen 8 und 9 Uhr macht? Nee, die Abkürzung zum schnellen Reichtum kann auch irgendwie die Sackgasse führen.
Ja, dennoch ist es wichtig, dass man viel darüber spricht und so wird es auch alles ein bisschen präsenter. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es dieser ganze Boom, diese Euphorie wirkt trotzdem schon so ein bisschen gesetzter und erwachsener, als es bei den letzten deutlichen Aufschwingen der Fall war. Also wir werden es noch erleben, dass sogar der Defner noch zum Kryptojünger wird,
oder? Meinst du? Er hat heute im Klotzcast ja Robin Hood vorgestellt. Das ist ja, und der hat die Aktie auch selbst. Und das ist ja Krypto durch die Hintertür.
Wusste er das schon mit der Hintertür? Das ist das
Robin Hood. Das habe ich natürlich um die Ohren gehauen, aber das ist es ist Krypto durch die Hintertür. Na klar, was ist denn die Wette dran? Er wollte mir noch irgendwas mit Aktien erzählen, habe ich ihm erzählt, 5% des Umsatzes Aktien. Da muss aber schon sehr viel Aktienaktivität passieren, damit Robin Hood durch Aktien nach oben gebracht wird. So viel wird da nicht gehandelt. Er denkt immer noch, das wäre so ein weiß ich nicht, was auch immer, ein normales Aktiending, wie wir es in Ostdeutschland kennen. Das ist halt schon ein bisschen zockiger.
Ja, das stimmt. Apropos Aktie, ich meine Coinbase, ich finde, wir sind mit unserer Jahrhundertaktientheorie da immer noch relativ weit vorne.
Und ich bin da im Plus jetzt schon wieder.
Ich tatsächlich auch.
Oder?
Ja, aber das, Entschuldigung, das ist tatsächlich jetzt noch nicht sagenhaft hoch, weil wir da nicht gut eingestiegen sind. Aber
ich habe nochmal nachgekauft, verbilligt im Januar. Deswegen ist es nochmal, ja, habe ich das nochmal günstiger hinbekommen. Aber ja.
Ja, aber er hat ja schon irgendwie, das hat er schon so ein bisschen als Blue-Chip-Investment für den Sektor herausgehoben. Und Haar ja auch. Ist es auch, ja, letztlich.
Ja, klar. Also wenn du glaubst, dass Krypto irgendwie was kann.
Und ich sag's nochmal, wir haben das an der Stelle schon gesagt. Ja. Perfekt der Sparplan-Fit. Das muss, da bleibe ich dabei. Gerade mit diesen Schwankungen, gerade wenn es auch nochmal richtig runtergehen, Sparplan. Aktiensparplan auf Coinbase. Empfehlen wir natürlich überhaupt nicht, sondern ich finde, es ist eine gute Idee.
Wir machen nur keine Empfehlung, machen nur Ideen. Dann gibt's noch, dann haben wir noch gelernt, Iris Energy, wenn man sich die anguckt, da muss man aber seine Sparplanrate irgendwie dreimal im Monat haben, um die Schwankungen mitzunehmen, weil die schwankt schon sehr stark.
Ja.
Ist eine australische Aktie. Ich hatte bisher noch nicht von der gehört, Iris Energy. Ich habe sie mal angeguckt. Ja, sehr interessant. Und auch Northern Data, die ja so ein bisschen in Verruf geraten war, auf einmal jetzt GPU-Cluster macht. War mir auch noch nicht bekannt. Also insofern war auch das spannend. Der Halving-Effekt, klar. Nubank, Grindr, das waren dann die Ideen für den großen Fonds wieder. Also war ein buntes Gespräch. Vielleicht müssen wir doch sagen, wir haben das remote gemacht und Jan saß in Hamburg und da saß er im Hotel und da war die Verbindung nicht immer so gut. Und deswegen kann es vielleicht sein, dass wir irgendwann mal durcheinander reden, weil er redet und wir hören nicht, dass er redet und wir reden und dann klingt das vielleicht unhöflich oder doof. Das ist einfach rein technisch.
Stimmt, also wenn du diesmal sozusagen dazwischen gequatscht haben solltest, dann ist es der Aufnahmequalität geschuldet. Ja. Weil tatsächlich, wir hatten den Eindruck, dass Jan uns zwei, drei Mal nicht so richtig gehört hat und dann quasi weitergeredet hat. Aber ich glaube, die wichtigsten Informationen sind definitiv transportiert worden und die werden auch natürlich in der kommenden Woche wieder transportiert, nämlich von dem legendären, sagenhaften Duo Daniel Eckert, Holger Chapitz sind dran.
Ja, stimmt. Eckert und Chapitz.
Ja.
Die Checker. Mit ZSCH, genau, und E. Und ich würde sagen, das wollt ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Ja, wie gesagt, die Checker bei Alles auf Aktien gibt es dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.